Der Gegenstandpunkt hat sich hier heute Abend vorgenommen, über diese öffentliche Debatte zum Thema Mindestlohn und Managergehältern ein paar Argumente vorzutragen. Wer den Gegenstandpunkt noch nicht kennt, das ist diese Vierteljahreszeitschrift, die man da vorne auf dem Tisch ausliegen sieht. Was diese Debatte selber betrifft, wird seit einigen Wochen in der Republik darüber lamentiert, dass es eine unglaubliche Kluft zwischen niedrigen Löhnen und Managergehältern gibt, die als obszön hoch bezeichnet werden. Und diese Klage wird natürlich nicht geführt von Managern, die ja mit ihrem Salär im zweistelligen Millionenbereich ganz komfortabel durchs Leben kommen. Aber diese Beschwerde, die da vorgetragen wird, wird zunächst jedenfalls auch nicht von Arbeitern erhoben, die mit ihrem bescheidenen Lohn, wie man hört, mittlerweile nicht mal mehr sich, geschweige denn eine Familie, ordentlich ernähren können. Die Beschwerde, die da laut geworden ist über diese große Kluft zwischen Löhnen und Managergehältern, die ist von Politikern vorgetragen worden, allen voran der Bundespräsident, der Chef der SPD hat sich angeschlossen, Merkel selber auch. Und das ist nun in mehrerer Hinsicht bemerkenswert, weil diese Figuren ja immerhin dieselben waren im Land, die über etliche Jahre niedrige Löhne gefordert haben, Lohnsenkungen an allen Fronten betrieben haben, weil das für das deutsche Wachstum gewünscht war. Und es sind dieselben Leute aus den politischen Chefetagen, die die Manager in den großen Betrieben dazu angehalten haben, aus billiger Arbeitskraft gute Betriebsergebnisse zu erzielen, damit insgesamt Wachstum am deutschen Standort vom Fleck kommt. Dieselben Manager also, die genau das getan haben, was ihnen politisch aufgetragen war, aus billiger Arbeitskraft Wachstum zu machen, genau die ziehen sich jetzt die Schelte zu seitens der politischen Alpha-Tiere, sodass sich fragt, warum tun die das? Warum beschimpfen die das führende Personal deutscher Unternehmen, das aus billigen Löhnen Wachstum geschlagen hat? Andererseits ist ein zweites bemerklich an dieser Debatte. Die Beschneidung der Managergehälter, die als so obszön hoch gelten, kommt für die, die die Klage erhoben haben, überhaupt nicht in Frage. Das wäre genauso obszön wie der Höhenflug. Managergehälter zu deckeln, das kommt nicht in die Tüte. Und auf der anderen Seite, bei aller Vorliebe für den Mindestlohn, ob man den wirklich irgendwo als Bremse gegen die Lohnsenkung einziehen kann, das muss ganz genau ausgelotet und geprüft werden, weil die Wirtschaft so viel Gerechtigkeit offenbar gar nicht verträgt, wenn man den politischen Führungsfiguren Glauben schenken darf. Es fragt sich also, was bezweckt eigentlich diese Debatte um Mindestlöhne und Managergehälter, die so recht nicht auf praktische, durchgreifende Maßnahmen aus ist? Das ist die eine Frage, der ich heute Abend nachgehen will. Und die andere Frage wäre die, wo eigentlich diese Kluft herkommt zwischen Löhnen und Managervergütungen. Warum ist es eigentlich so, dass Leute, die 40 Wochenstunden arbeiten, von ihrem Lohn ihre Familie nicht durchbringen können? Und warum verdient ein Ackermann 30 Millionen pro Jahr? Warum ist es so? Die Frage wird dauernd angesprochen in der Debatte, aber nie beantwortet. Das will ich heute Abend tun. Beginnen wir also mal mit dem Mindestlohn und den Managergehältern, so wie sie in der öffentlichen Debatte zunächst angesprochen werden. Aber vor allem Blick auf die Debatte möchte ich zunächst mal über den Mindestlohn selber ein paar Anmerkungen verlieren. Was ist eigentlich in einem Land los, wenn so etwas wie die Forderung nach einem Mindestlohn überhaupt aufkommen kann? Das muss in einem Land passieren, wo die Löhne auf breiter Front heftig sinken. So heftig, dass selbst die Bild-Zeitung mit der Schlagzeile aufwartet, von Vollzeitlohn können Millionen Menschen in Deutschland nicht mehr leben, geschweige denn ihre Familien ernähren. Nur dann, wenn wirklich in großem Umfang der normale Verdienst eines arbeitenden Menschen ihn und die Seinen nicht mehr durchs Leben trägt, kann überhaupt so eine Forderung aufkommen. Einen Mindestlohn wünscht man sich. Und dass sie aufkommt, diese Forderung, das ist für sich betrachtet schon ein vernichtendes Urteil über diese soziale Marktwirtschaft. Denn immerhin, wenn man mal so seit dem letzten Weltkrieg rechnet, 60, 70 Jahre sind ins Land gegangen mit einem kapitalistischen Wachstum, das Deutschland zum reichsten Land der EU gemacht hat, wo ein Produktivitätsfortschritt nach dem anderen stattgefunden hat, sodass pro Arbeitsstunde, die abgeliefert wird, immer mehr Reichtum erzeugt wird. Sowas muss ja wohl vorliegen. Die arbeitende Bevölkerung in Deutschland ist eher geschmolzen statt angewachsen. Aber der von ihr produzierte Reichtum ist heftigst gewachsen. Also muss pro Arbeitsstunde mit neuen Technologien in rationalisierten Unternehmen immer mehr Reichtum hergestellt worden sein. Aber gleichzeitig muss auch pro Arbeitsstunde für den, der arbeitet, immer weniger Anteil von diesem Reichtum verfügbar sein. Denn nur dann ergibt sich dieses Ergebnis, dass man von 40 Stunden Löhnen und dem, was man sich dafür kaufen kann, nicht mehr eine Woche überlebt. Diese Lohnsenkung, die da stattgefunden hat, die Wirtschaft wächst, aber die Leute werden nicht reicher, sondern ärmer. Diese Lohnsenkung ist nicht einfach das Ergebnis, vielleicht auch noch ein Zufallsergebnis einer wirtschaftlichen Entwicklung, sondern das ist Programm gewesen und ist immer noch Programm. Löhne deswegen zu senken, weil darüber der Gewinn, der in den Unternehmen gemacht wird, gesteigert wird. Jede Mark, oder heute rechnet man ja anders, jeder Euro weniger Lohn ist bei sonst gleichbleibenden Bedingungen ein Euro mehr Gewinn. Lohnsenkung ist also das strategische Mittel, den Gewinn der Unternehmen und die Masse aller insgesamt produzierten Gewinne, die man bei uns Wachstum nennt, nationales, zu steigern. Dass Betriebe so verfahren, das liegt auf der Hand. Der Lohn schmälert das Betriebsergebnis, je niedriger er ausfällt, umso besser für das betriebliche Ziel, das ist klar. Aber was darüber hinausgehend bemerkenswert ist, diesen Standpunkt haben nicht nur Betriebe durchgesetzt, sondern die haben das durchsetzen können unter Mitwirkung einer Gewerkschaft, in der ja immerhin die organisiert sind oder große Teile von denen, die jetzt von diesen Niedriglöhnen betroffen sind, die Gewerkschaften. Seit es sowas wie einen Arbeitslosensockel in Deutschland gibt, und das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte lang der Fall, steht die Gewerkschaft auf dem Standpunkt Hauptsache Arbeit. Das ist eine ihrer großen berühmten Losungen. Und damit gibt sie bekannt, einen Arbeitsplatz überhaupt zu haben, ist für sie das wichtigere Ziel als das eigentliche Ziel, worauf ein Arbeitsplatzbesitzer angewiesen ist, nämlich Geld aus dem Arbeitsplatz zu erzielen. Wer sagt Hauptsache Arbeit, stellt sich auf den Standpunkt, der Verzicht auf das Geld ist ein geeignetes Mittel, den Arbeitsplatz zu erhalten, den man doch eigentlich nur des Geldes wegen braucht. Und das hat eine Gewerkschaft nicht bloß als Parole auf ihren Spruchbändern stehen, sondern das münzt sie um in ihre praktische Gewerkschaftstätigkeit. Sie schließt Standortverträge ab. Die heißen so, weil sie mit Unternehmungen Verträge aushandelt. Wie viel Verzicht leistet die Belegschaft beim Geld, damit ein Unternehmen nicht mit seiner Abwanderung droht, sagen wir nach Rumänien. Jetzt in dieser heißen Phase, wo Nokia den Standort wechselt, muss man spitze Ohren machen. Der neue Gewerkschaftschef ist mit der Parole durch die Tagesthemen gekommen, Nokia hat den Arbeitern nicht nur die Pistole auf die Brust gesetzt, sondern gleich geschossen. Das hält er für eine Steigerung. Ja, das kommt aus dem Geist einer Gewerkschaft, die sagt, hätten sie zunächst einmal die Pistole nur auf die Brust gesetzt, also gedroht mit einer Standortverlegung, dann hätte eine Gewerkschaft gewusst, was sie anzubieten hat, damit es unterbleibt. Lohnverzicht. So verfahren sie. Lohnverzicht, um einen Betrieb an einem Standort zu erhalten. Und wenn das eine Praxis wird, die um sich greift, dann hat es seine Weiterungen. Kaum ist an einer Stelle, in einem Betrieb oder in einer Branche, auf diese oder ähnliche Weise mit gewerkschaftlicher Mitwirkung eine Lohnsenkung unterschrieben und durchgesetzt, gibt es prompt an der anderen Stelle den nächsten Betrieb oder die nächste Branche, die darauf pocht, jetzt droht ihr ein Konkurrenznachteil, weil sie höhere Lohnkosten hat. Das kostet Arbeitsplätze oder man wechselt den Standort, sodass die Gewerkschaft ein zweites Mal geneigt ist, mit dieser falschen Logik der Lohnsenkung an der nächsten Stelle zuzustimmen. Und das fügt sie ausdrücklich in ihr politisches Handwerkszeug ein. Sie hat da Verträge geschlossen, die heißen Pforzheimer Abkommen. Da haben sie ausgemacht mit Arbeitgebern, dass selbst dort, wo die Gewerkschaft Tarifverträge abgeschlossen hat, jederzeit von diesen Tarifverträgen durch einen Betriebsratsbeschluss mit der Unternehmensleitung nach unten abgewichen werden kann, wenn das betriebliche Wohl, die Gewinnsituation das erfordert. Diese Logik wird eine Abwärtsspirale. Lohnsenkung, die Betriebe wollen, mit gewerkschaftlicher Mitwirkung durchgesetzt, mit dem Argument, so erhält man Arbeitsplätze. Das führt zu einer Spirale, wo die Lohnsenkung an einer Stelle, die an der nächsten Stelle notwendig macht, sodass das Sinken des Lohnes auf immer breiterer Front die Folge ist. Das ist die Lohnsenkungsspirale, wie sie zwischen Betrieben und Gewerkschaften in Gang gesetzt wird. Die andere Abteilung sollte man darüber nicht ganz vergessen, die Politik selber. Die hat diese Art der Lohnsenkung in Deutschland nicht nur seit Jahrzehnten gefordert, sondern die hat eine Lohnsenkung eigener, zweiter Art hinzugefügt. Dass in Deutschland die Lohnnebenkosten gesenkt werden müssen. Dass sozial ist, was Arbeit schafft. Das war der Standpunkt, mit dem die Arbeitskosten gedrückt worden sind. Einfach dadurch, dass der Teil der nicht mehr arbeitenden Lohnempfänger, die arbeitslos gemacht worden sind, auf schmalere Kost gesetzt wird. Dass die Lohnprozente, die da anteilig von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in die Sozialkassen eingeführt werden und in den Bilanzen der Unternehmen als Kosten zu Buche schlagen, dass die niedriger ausfallen müssen, damit die betriebliche Belastung kleiner wird. Das führt dazu, dass mittlerweile ein gestandener Facharbeiter von Daimler-Benz oder BMW, der vielleicht gestern noch seine 2.500 oder 3.000 brutto nach Hause getragen hat, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, nach 12 Monaten, mit 345 Euro Hartz IV auskommen muss. Der sinkt in 12 Monaten auf das Niveau eines Sozialhilfeempfängers. Diese politische Art, die nicht mehr gebrauchten Arbeitnehmer, die arbeitslos gemachten, zu verbilligen, das ist nicht nur eine Verbilligung der Arbeiter, sondern das ist zugleich auch ein Hebel für die weitergehende Verbilligung. Und zwar auch bei denen, die noch in Arbeit sind. Das ist ganz schlicht. Der Blick in den Abgrund ist das Erpressungshebel gegen die, die immer noch in Lohn und Brot stehen und in ihre Lohnsenkungen einwilligen sollen. Das macht Leute gefügig, anzusehen, dass man nach 12 Monaten auf einem Sozialhilfeniveau landen kann. Das macht bereit, Verzichte zu akzeptieren, die andere über einen verhängen. Das hat die Abwärtsspirale beim Lohn, die ich skizziert habe, in Schwung gebracht, so sehr, dass die Unternehmen mittlerweile für viele hunderttausend Menschen im Land Löhne ausschüttet, die liegen unter dem Niveau von Hartz IV. Dass es so ist, das weiß man, seit es eine neue Berufsbezeichnung in Deutschland gibt. Es gibt über 1 Million Leute in Deutschland, die heißen Aufstocker. Das sind Leute, die werden von Unternehmen gleich eingestellt zu einem Tarif, der unter diesem Hartz-IV-Satz liegt. Beispielsweise gehört dazu der große Konkurrent der Gelben Post, PIN, von der Bild-Zeitung und ihren Geldgebern ursprünglich gekauft und aufgebaut als Unternehmen. In diesem Laden, PIN, arbeiten 100% der Belegschaft für 4 Euro und bekommen gleich bei ihrer Vertragsunterzeichnung das Antragsformular, mit dem sie zur Behörde gehen, um die Hartz-IV-Aufstockung zu beantragen. Sowas wird mittlerweile in öffentlichen Talkshows berichtet. Das ist eine Praxis, die in Deutschland immer mehr um sich gegriffen hat und die ein doppeltes Ergebnis gezeitigt hat. Auf der einen Seite, mit diesen billigen Löhnen und der Leistung, die die Arbeiter dafür abliefern, ist wirklich Wachstum zustande gebracht worden. Und die Kehrseite der Medaille, ja, diese Lohnsenkung führt zu dem Ergebnis, dass viele, viele Leute von einem Vollzeitlohn, die ein reguläres Beschäftigungsverhältnis haben, über die volle Zeit, sich nicht mehr ernähren können. So könnte man zunächst meinen, dass für die maßgeblichen, also insbesondere die politischen Sachwalter, alles zum Besten gelaufen ist. Das Wachstum, um das es allen ging, ist ja zustande gekommen. Dennoch kehrt Unzufriedenheit ein, und zwar genau bei den Politikern, die diese Lohnsenkung immer gewollt und gefordert haben. Dieselben Figuren, die den Lohn gar nicht genug gesenkt bekommen konnten, rufen jetzt nach einem Mindestlohn. Warum? Zunächst mal zur Forderung selber, damit man nicht gleich feuchte Augen bekommt. Die Forderung nach einem Mindestlohn halte ich für eine schäbige Sache. Dieser Standort Deutschland ist über die Jahre immer reicher und mächtiger geworden. Und dann mit einem Mindestlohn anzurücken, in dem Leben der Maßstab ist und nicht ein gutes Leben, das ist mir zu schäbig. Das, dass ein Mensch überhaupt existieren kann, das soll ein anständiger Maßstab sein angesichts des Reichtums, der in diesem Land produziert worden ist und sich vermehrt hat über die Jahre. Andererseits, so schäbig dieser Maßstab nach meiner Auffassung ist, so mies ist auch der Grund, aus dem heraus überhaupt die Forderung nach einem Mindestlohn ergeht. Es ist nämlich nicht die Lage der Leute, die von diesem Geld nicht mehr leben können, sondern es ist ein Problem der Staatskasse, das sie mit der Lohnsenkungsspirale hat. Und das Problem, das der Staat mit dieser Lohnsenkungsspirale hat, die ihm aus den genannten Gründen sehr recht war, besteht darin, dass die Betriebe den Lohn unter dieses Hartz-IV-Niveau auf breiter Front mittlerweile absenken, sodass der Staat, weil das nun mal seine eigenen Regularien sind, aufstocken muss. Wer den Hartz-IV-Antrag stellt, bekommt einen staatlich finanzierten Zusatz. Und das ist für einen Staat deswegen ärgerlich, weil er zwar mit dem Billiglohn das Gewinnemachen fördern wollte, aber er wollte es nicht aus seiner Kasse bezahlen. Er wollte mit billigen Löhnen das Wachstum der Betriebe voranbringen, weil auch er sich an diesem insgesamt gewachsenen Reichtum über Steuern und andere Maßnahmen bedient für die Staatskasse. Wenn aber dieses Wachstum jetzt so über große Teile zustande kommt, dass der Staat selber zuschießt, dann schöpft er nicht aus gewachsenen Gewinnen, sondern er bezahlt das Wachsen von Gewinnen. Und das ärgert die Figuren in den Führungsetagen. Zumal die Sache, kann man alles bei Anne Will oder so, wenn diese breitbräsigen Figuren auf dem Sofa sitzen, von denen live hören. Zumal diese Sache Kreise zieht, die die langsam unruhig machen. Das Paradebeispiel, an dem Sie das vorführen, ist die Konkurrenz der Postbetriebe gewesen, weil ja dort ein Postbetrieb, die Gelbe Post von Zumwinkel, zum ersten Mal einen Mindestlohn eingeführt hat von 9,80 Euro. Ja, der große Konkurrent, diese PIN, die arbeitet auf einem Niveau, wo die Leute unter Hartz-IV-Niveau Lohn beziehen, also aufstocken durch Hartz-IV-Bezüge. Das ist ein erster Kostenpunkt für den Staat. Wenn aber ein solcher Betrieb mit einem so minimalen Lohnniveau jetzt in Konkurrenz tritt zur Gelben Post, dann erzwingt er bei denen aus Konkurrenzgründen einen Arbeitsplatzabbau. Die müssen Kosten sparen. So entstehen also auf einem zweiten Posten, an einer zweiten Front, neue Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslose, die staatlicherseits bezuschusst werden müssen. Sodass eine Spirale in Gang kommt, wo die Bezuschussung des Billiglohns in einem Betrieb dazu führt, dass vermittelt über die Konkurrenz zu normal zahlenden Betrieben die Anzahl der Sozialfälle und damit die Höhe der staatlichen Kosten immer weiter nach oben getrieben wird. Und das kann der Staat nicht gut leiden, weil er, wie gesagt, am wirtschaftlichen Wachstum verdienen und es nicht bezahlen will. Insofern hat die ganze Debatte um den Mindestlohn zwei widersprüchliche Kriterien gleichzeitig, die bedient sein wollen. Auf der einen Seite ist das Interesse an billigen, niedrigen Löhnen vehement vorhanden, weil mit dem Billiglohn das Wachstum der Wirtschaft gut bedient ist. Auf der anderen Seite, je billiger der Lohn, umso höher die Gefahr, dass der Haushalt belastet wird, wenn solche Leute Hartz-IV-Aufstocker werden, weil sie dieses Niveau unterschreiten. Diese beiden Kriterien, die liegen im Widerspruch. Der billige Lohn ist gut fürs Wachstum, aber er ist schlecht, insofern er den staatlichen Haushalt belastet. Und der Mindestlohn ist deswegen ein Versuch der Tendenz der Lohnsenkung im Namen des wirtschaftlichen Wachstums, eine solche Bremse einzubauen, dass der andere Gesichtspunkt, der Haushalt des Staates darf nicht über Gebühr belastet werden, gleichzeitig mitbedient wird. Und insofern ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass es innerhalb der politischen Klasse einen Streit gibt über den Mindestlohn. Es gibt Leute, die befürworten ihn, es gibt andere, die sind gegen ihn. Das erklärt sich aus diesem Widerspruch. Die einen schlagen sich mehr auf die Seite, die Verarmung bremsen, das ist gut, das schont den Staatshaushalt, da haben wir nicht zu viele Leute zu bedienen mit Hartz-IV-Aufstockung. Andererseits, das Bremsen der Armut ist schlecht, weil die Löhne in der Wirtschaft am weiteren Sinken gehindert werden. Das sind die beiden sich widersprechenden Gesichtspunkte und daraus erklärt sich auch dieses kunterbunte Bild und Durcheinander, das es zum Mindestlohn in der Öffentlichkeit gibt. Wie hoch ist eigentlich ein Mindestlohn? Das kommt ganz darauf an, in welche Windrichtung man fragt. Fragt man in Richtung Sachverständigen, dann sagt der Rürup, dieser Regierungsberater, 4,50 Euro, das ist ein guter Mindestlohn. Fragt man Oskar Lafontaine, sagt er bis auf die zweite Stelle hinter dem Komma 8,44 Euro. Das ist das Maß der Gerechtigkeit. Warum ist es dort? Weil in Frankreich auch 8,44 Euro gezahlt werden. Und wenn man bei Zumwinkel bei der Post nachfragt, ist 9,80 Euro der richtige Lohn. Was man daran sehen kann, ist, diese Quantensprünge, die sind offenbar nicht daher gekommen, dass jemand nachgerechnet hat, was braucht eigentlich der Mensch, der Miete, Strom, Gas, Wasser und Heizung bezahlen muss und sich außerdem auch noch ein bisschen ernähren möchte und ein gepflegtes Bier zum Abendbrot trinkt. Ja, daraus würden sich solche Quantensprünge nicht erklären. Der Brotkorb und die Mieteinnahmen, Mietkosten, die dürften so in etwa einen identischen Durchschnitt ergeben. Die Quantensprünge kommen daher, dass solche Leute mit Blick auf die jeweilige Wirtschaft und ihre Branche die Gewinnlage im Auge haben, die nicht unter die Räder kommen darf. Hinter diesem maßgeblichen Gesichtspunkt hat der ganz andere zurückzustehen, was soll ein Mensch auf die Hand bekommen, damit er sich gescheit ernähren und kleiden kann. Und deswegen ist es konsequent, dass sich in diesem kunterbunten Bild der unterschiedlich hohen Mindestlöhne auch der Standpunkt findet, einen flächendeckenden Mindestlohn, der einfach über die ganze Wirtschaft gilt, den will man ohnehin nicht, sondern einen branchenspezifischen. Für einen Mensch, der arbeitet und Miete zahlt, ist es völlig egal, ob der in einem Chemieunternehmen oder in der Gastronomie tätig ist. Er zahlt dieselbe Miete, er hat denselben Brotpreis auf den Tisch zu legen. Da wäre branchenspezifisch überhaupt kein Gesichtspunkt, weil der einzig maßgebliche wäre, wie hoch ist der Bedarf und das Bedürfnis. Dass branchenspezifisch überhaupt ein leitender Gesichtspunkt wird, das kommt daher, dass an der Gewinnlage des Gaststättengewerbes, der chemischen Industrie, der Postbetriebe und so weiter Maß genommen wird, um einen Mindestlohn zu destillieren, der deren Gewinn nicht angreift. Was also unter dem Strich praktisch herauskommt, ist, dass mit der Debatte um diesen Mindestlohn einerseits zwei staatliche Gesichtspunkte bedacht werden, nämlich wie man das Wachstum der Wirtschaft und die Schonung der Haushaltskasse des Staates unter einen Hut bringt. Und ansonsten ist das vehemente Pochen darauf, dass doch ein Vollzeitarbeitsplatz einen Menschen auch ernähren können muss, mehr ein Zugeständnis an das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen, dass es doch auch um sie geht, weil man an sie denkt, aber viel weniger ein praktischer Beitrag, der ihnen ein echtes Geld in die Kasse spült. 4,50 Euro. Wer soll davon leben? Statt ordentlichen Lohn kriegen die Arbeitnehmer aber, und das ist der zweite Teil der Debatte, wenigstens sowas wie einen ideellen Lohn. Einen ideellen Lohn, der offenbar innere Genugtuung verschafft, weil man darf seit neuestem in Deutschland über Managergehälter schimpfen. Und damit man das richtig macht, macht man das am besten unter Anleitung der Bild-Zeitung und des Bundespräsidenten, dann geht nichts schief. Also, wie schimpft man richtig über Managergehälter? Das ist der zweite Teil dieser Debatte. Da sagt zum Beispiel der Bundespräsident, eine gute Richtschnur ist die, der Herr Ackermann von der Deutschen Bank verdient 30 Millionen im Jahr, ungefähr. Der Herr Wiedeking von Porsche 112 Millionen, sagt die Bild-Zeitung. Glauben wir dem jetzt mal. Der Bundespräsident sagt, die richtige Sicht der Dinge ist diese. Vorstände, die 30 Millionen im Jahr verdienen und von ihrer Belegschaft heftige Opfer verlangen, beim Lohn, bei der Leistung, die müssen mit einem guten Beispiel vorangehen. Was soll man sich jetzt dabei denken? Nehmen wir mal an, das gute Beispiel von Herrn Ackermann wäre, und das sei das von Köhler gemeinte, er würde auf 10% seines Salärs verzichten. Das wären 10% auf 30 Millionen, 3 Millionen, oder? 3 Millionen. Er würde darauf verzichten. Kein einziger Arbeiter oder Angestellter wäre dadurch besser gestellt. Der Verzicht an der einen Stelle bei einem Großkopferten stellt keinen Normalverdiener um einen Cent besser. Jemand, der also auf seinen Geldbeutel schaut und danach trachtet, dass er seinen Lebensunterhalt gescheit finanziert bekommt, der könnte gleich abwinken und sagen, der Bundespräsident soll hingehen, wo der Pfeffer wächst mit diesem Argument. Man fährt materiell überhaupt nicht besser, wenn man so über Managergehälter nachdenkt und schimpft. Dennoch, die Sache findet Anklang. Das findet ein breites Echo. Managern zu sagen, wer sowas von seinen Arbeitern fordert, legt mal 2 Stunden drauf, Medorn, und verzichtet auf 10%. Ja, der muss doch wenigstens beim Managergehalt eingestehen, dass da vielleicht mal die ein oder andere Vergütung ins Wasser fällt. Leute, die einen seelischen Genuss bei einem solchen Argument empfinden, die ärgern sich offenbar gar nicht über die miese Höhe ihres eigenen Lohns, sondern über den Abstand ihres Lohns zu dem der Managergehälter. Und das ist ein großer Unterschied. Denn das, was man vom Leben hat, entscheidet sich bloß an dem verfügbaren Geld, an der Höhe des Lohns, nicht am Abstand zu anderen. Es nutzt nichts, wenn der Abstand dadurch verkleinert wird, dass Ackermann weniger verdient. Dennoch wird so gedacht, dass die Leute vielmehr einen ideellen Schaden im Blick haben als einen materiellen. Dass sie nicht an den Geldbeutel denken, was habe ich, was kann ich mir davon leisten und was nicht, sondern dass bei ihnen ein Prinzip, ein geistiges Prinzip befriedigt wird oder sich angegriffen sieht. Ein Prinzip, das man Gerechtigkeit nennt. Gibt es in Deutschland, und das war auch die große Leitfrage der Bild-Zeitung, so etwas wie eine Leistungsgerechtigkeit? Ist das Land in Ordnung? Wird da Leistung gerecht entlohnt, wenn auf der einen Seite Menschen in einem Fleischzerlegebetrieb in Hamburg 2 Euro in der Stunde verdienen? Das ist eine Zahl, die habe nicht ich erfunden, sondern die kommt von dem Herrn Weise, von der Bundesagentur für Arbeit. Wenn ein Mensch in Hamburg also Schweinehälften zerlegt für 2 Euro die Stunde und wenn ein Herr Wiedeking im Jahr 112 Millionen nach Hause trägt, ist das eine gerechte Entlohnung der Leistung? Jemand, der die Frage stellt, der ist auf einem Holzweg. Die Leitfrage, wer hat wie viel verdient? Fasst kein Mensch in dieser Gesellschaft so schlicht auf, dass er mit der Antwort zu beeindrucken wäre, ja schau halt auf den Gehaltsstreifen, dann weißt du es. Wer hat wie viel verdient? Guck halt nach, es steht doch drauf. Keiner meint die Frage so. Wer hat wie viel verdient, ist eine Frage, die gar nicht pekuniär gemeint ist. Wie viel Geld hat einer als Einkommen nach Hause getragen? Sondern der Doppelsinn von verdient ist da das Gemeinte. Nämlich, ist das verdiente Geld gerechtfertigt? Diese Frage, ist es gerechtfertigt, was der Arbeiter verdient und was der Manager verdient? Diese Frage hat eine Hierarchie von Einkommen vor Augen. Da den Kleinverdiener und die Frau bei Schlecker, dort die großen Führungstiere. Und sucht nicht nach dem Grund für diese Einkommenshierarchie, sondern sucht nach einem guten Grund für diese Hierarchie. Wer sagt, ist es gerechte Entlohnung, der hat bereits in der Ausgangsfrage den Geist der Rechtfertigung und nicht erst in der Antwort. Denn wer sagt, ist das Prinzip der Gerechtigkeit bei diesen Gehaltssprüngen noch gewahrt, der steht auf dem Standpunkt, es gilt in dieser Gesellschaft eine von mir gebilligte Regel, nach der die Einkommen bezahlt werden. Es gibt eine gebilligte, von mir gebilligte Regel, nach der es passiert. Und nur weil ich an diese gebilligte Regel glaube, regen mich ja Ausreißer und Ausnahmen so sehr auf, von denen ich sage, das ist aber jetzt eine Verletzung der Gerechtigkeit. 112 Millionen für Wiedeking, ob das nicht das Maß übersteigt? Der Inhalt dieser von jedermann gebilligten Regel, der fragt, ob die Einkommensunterschiede gerecht sind, ist in aller Regel der, dass die Menschen glauben, dass Einkommen hat, durch die Leistung gerechtfertigt zu werden. Was einer leistet, das bestimmt auch, was er verdient. Das ist der Blick in die Welt. Und mit diesem Blick in die Welt kann man sich versöhnen mit einer Skala, mit einer Hierarchie von beruflichen Positionen und gewaltigen Einkommenssprüngen, die reichen von 800 Euro beim Müllwerker bis zu 112 Millionen bei Wiedeking. Das Einkommen hat der Leistung zu entsprechen. Da werden auf der einen Seite also alle möglichen beruflichen Tätigkeiten als vergleichbare angesprochen, die sich quantitativ unterscheiden. Und da geht mein erster Zweifel los. Dem Inhalt nach sind doch die Tätigkeiten eines Müllwerkers oder eines Professors oder eines Betriebsleiters gar nichts Vergleichbares. Arbeiter arbeiten und schrauben Autoräder an ein Auto. Das macht ein Monteur bei Daimler. Manager pressen ihnen die Leistung ab. Ein Professor der Soziologie hält falsche Vorlesungen. Das sind ganz unterschiedliche, manchmal sogar gegensätzliche Tätigkeiten. Die sind nicht Beiträge vom selben zum selben. Man kann nicht sagen, dass die Tätigkeit eines Professors, weil er 6.000 Euro verdient, im Unterschied zu einem Facharbeiter von Daimler, der 2.000 Euro verdient, das Dreifache ist von dem, was einer in der Automobilwerkstatt tut. Vom Inhalt der Tätigkeit her ist eine Vorlesung halten nicht ein Vielfaches von dem, was einer tut, der Steine mauert oder Autos zusammenschraubt. Vergleichbar sind diese Tätigkeiten deswegen gar nicht wegen ihres Inhalts, sondern das, was sie überhaupt vergleichbar macht, das ist die Preisform ihres Ertrags. Dass mit all diesen Tätigkeiten in der Autowerkstatt, am Katheder an der Uni und als Managerfigur in einem Vorstand Geld verdient wird, das macht überhaupt diese Tätigkeiten vergleichbar. Das ist dasselbe, das an ihnen existiert. Geld beziehen sie, und zwar unterschiedlich viel. Ein Mensch, der sich fragt, ob das jetzt gerecht ist, der hat folgende geistige Operation vor Augen. Der denkt, ja, wenn ein Professor 6.000 verdient und der Schlosser 2.000, das ist überhaupt kein großes Geheimnis, warum das so ist. Das kommt daher, dass der Professor ja auch dreimal so viel leistet. Bloß dessen Tätigkeit ist dem Inhalt nach kein Multipel der anderen Tätigkeit, nur der Geldsumme nach. Aber einer, der sagt, das ist so, weil der leistet mehr, der hat hinter jedem Geldertrag eine dementsprechende gleich große Leistung gestellt. Und das ist das, was ich ein Vorurteil nenne. Wer sagt, der eine verdient dreimal so viel wie der andere, also leistet er dreimal so viel wie der andere, der folgt der Logik eines Vorurteils, weil er etwas anderes als Leistung überhaupt gar nicht zulässt und in Betracht zieht dafür, warum diese Leute unterschiedlich viel verdienen. Es könnte doch auch was anderes sein. Dass das ein Vorurteil ist, das überhaupt nicht solide begründet ist, das sieht man daran, dass auch nur der Schein eines Schlusses erzeugt wird. Wenn man sagt, der Mann mit den 6.000 Euro im Vergleich zu dem mit den 2.000 Euro leistet auch dreimal so viel. Es ist bloß der Schein eines Schlusses, und das ist daran kenntlich, dass nie von einer Leistung auf eine Geldsumme geschlossen wird, sondern immer nur rückwärts. Von einer Geldsumme wird auf eine dahinterstehende, dementsprechende Leistung zurückgeschlossen. Aus der bloßen Tätigkeit und Leistung selber kann kein Mensch je eine Eurosumme ableiten. Aber aus der Eurosumme, die man als Einkommen bekannt gibt, und ihrem Verhältnis zu einem halb so großen, da ist jeder zu dem Schluss in der Lage, das kommt daher, dass hinter dem anderen nur die halb große Leistung steht. Das ist eine falsche Gedankenübung, die aber einen Ertrag abwirft, der viele Menschen zutiefst befriedigt. Denn diese Vorstellung, alle werden nach Leistung bezahlt, und zwar unterschiedlich, weil sie unterschiedlich viel leisten. Diese Vorstellung macht aus den Gegensätzen, die es zwischen Funktionären des Kapitals und Arbeitnehmern gibt, beispielsweise, ein arbeitsteiliges Miteinander, wo alle Beiträge zum selben nützlichen Gemeinschaftswerk abliefern, davon aber unterschiedlich viel. Und das spiegelt sich in ihren unterschiedlichen Einkommensgrößen wider. Das ist die falsche Vorstellung. Jeder nach seiner Leistung, alle sind Beiträger zu einem Gesamtkunstwerk. Und da sie unterschiedlich viel beitragen, bekommen sie eben unterschiedlich viel. Diese Vorstellung wird auch angewandt auf einen Mindestlohnempfänger und auf einen Manager. Und da merkt man, dass sich die Überlegung selbst nicht mehr über den Weg traut. Nicht deswegen, weil jemand auf den Trichter käme zu sagen, das sind ja nun wirklich nicht einfach Beiträge zum selben, ob einer am Band arbeitet und pro Tag 100 Karossen zusammenschraubt oder ob ein anderer über ihn das Kommando führt und ihm Vorgaben macht, in welcher Zeit das zu geschehen hat. Das verhält sich nicht so, wie zwei bedienen ein Werkzeug, um ein Gesamtprodukt zu erstellen, sondern das verhält sich eher so, wie einer bringt Leistung und der andere kommandiert diese Leistung unter gewissen Bedingungen herbei. Aber nicht das ist der Zweifel, der den Leuten kommt, die sich fragen, ob der Quantensprung zwischen Mindestlohn und Managergehalt eigentlich noch gerechtfertigt ist. Sondern denen kommt der Quantensprung selber so unglaublich vor. Zwischen 30.000 Euro eines Facharbeiters und 30 Millionen von Ackermann, weil sie der Auffassung sind, tausendmal mehr, so viel ist es doch, ne? Wenn der Ackermann 30 ja. Millionen verdient und der andere kriegt 30.000 im Jahr, das sind 3 Nullen Unterschied, ne?
Ja.
Ja, das ist tausendmal mehr. Dass einer tausendmal mehr verdient als der andere. Dieser Quantensprung, der erinnert selbst die, die sagen wollen, das kommt aus dem Prinzip der gerechten Leistungsentlohnung, das erinnert selbst die mehr an Gegensatz als an Unterschied. Deswegen gibt es solche Merkwürdigkeiten in der Öffentlichkeit, dass sich Leute zu Wort melden und sagen, das 14-fache, das wäre noch akzeptabel. Es ist auch ein hanebüchenes Argument, weil es nur an der Verkleinerung, begriffslos an der Verkleinerung einer Differenz arbeitet, einer Gehaltsdifferenz, um einen Quantensprung herunter zu deklinieren, der nach seinem Dafürhalten einfach nicht mehr nach Verträglichkeit zwischen den beiden Positionen aussieht, sondern so, wie wenn der eine aus dieser und der andere aus einer ganz anderen Welt ist. Deswegen gibt es, oder gab es, muss man sagen, heute haben wir ja eine Neuerung mitzuteilen, deswegen gibt es, solange die Frage aufgeworfen wird, ist eigentlich der gewaltige Einkommenssprung zwischen Niedriglöhnern und Managern gerecht? Krampfhafte Versuche, diesen Sprung aus der Leistung der Leute zu deduzieren. Manche sind so drollig, dass man sie fast gar nicht sagen möchte. Wie ist es denn, wenn man sich überlegt, ob das gewaltige Salär eines Managers daher rührt, dass der tausendmal mehr verdient, der Ackermann, ja, tausendmal so viel Zeit für seinen Job aufwendet. Das ist einfach undenkbar, wenn man sich den Tag vorstellt, in 24 Stunden geteilt, der Arbeiter geht 8 Stunden in die Fabrik. Mehr als das Dreifache würde auch für einen Ackermann nicht reinpassen, da kommt man nie auf das Tausendfache. Ist es die Ausbildung? Manager erzählen gern, dass sie ausgebildet sind. Sind sie tausendmal länger oder besser ausgebildet? Tausendmal länger gewiss nicht. Tausendmal besser, das ist ja die Frage. Natürlich können Manager manches, was ein Arbeiter nicht kann. Manager können, wenn sie juristische Vorbildung haben, können aus dem BGB zitieren. Die können, habe ich von Ackermann gehört, als er sein Gehalt begründet hat, 3 Fremdsprachen. Aber ich kenne eine Fremdsprachenkorrespondentin, die kann 5. Mir scheint das überhaupt nicht zielführend zu sein. Und es gibt umgekehrt sicher manches, was der Herr Ackermann kann, was ein Arbeiter nicht kann. Aber es gibt auch manches, was ein Arbeiter kann, was der Ackermann nicht kann. Ein Arbeiter, der bei Daimler arbeitet oder bei der Deutschen Bank, der kann zum Beispiel mit einem Lötkolben umgehen Oder der kann eine Festplatte reparieren. Das kann der Ackermann nicht. Ackermann kann dafür einen Terminkalender führen und 3 Fremdsprachen sprechen. Insofern muss man über die Tätigkeiten der Figuren sagen, die sind verschieden. Und sicher jede für sich, für das, was so ein Unternehmen erledigt, notwendig. Aber die eine ist nicht ein Multipel der anderen. Man kann nicht sagen, das, was so ein Konzernlenker tut, ist 1000-mal das, was ein Arbeiter am Bankschalter tut oder ein Angestellter. Das ist es einfach nicht. Es sind einfach nur verschiedene Tätigkeiten. Kein Multipel voneinander. Und deswegen gibt es in der Debatte um die Rechtfertigung des Einkommenssprungs noch so ein letztes merkwürdiges Argument. Ob nicht diese gewaltige Gehaltsdifferenz daher rührt, dass die Führungspersönlichkeiten der Unternehmungen Verantwortung tragen für so viele tausend menschlicher Schicksale. Ja, sicher. Die bestimmen über Belegschaften in dieser Kohortenstärke. 1000 und mehr. Aber eine Krankenschwester, die so eine ganze Abteilung betreut, die betreut 1000 Kranke. Und vergleicht mal die Einkommen. Also, aus dem wirklichen Inhalt dessen, was jemand tut, was er leistet oder was er an Wissen erworben hat, um das zu leisten, was er tut, schaffen selbst die nicht, den Einkommenssprung zu deduzieren. Dies mit aller Gewalt versuchen. Und deswegen gibt es heute in dieser neu angestoßenen Debatte über Managergehälter und Mindestlöhne eine zeitgemäße Lösung, bei der sich noch die Bild-Zeitung und die Frau Merkel um die Palme streiten. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat. Die Bild-Zeitung hat eine Titelseite herausgebracht mit 2 Managerköpfen. Auf der einen Seite der Herr Wiedeking von Porsche, 112 Millionen Jahressalär, und darunter steht richtig. Und auf der Gegenseite steht der Herr Schremp, ehemaliger Vorstand von Daimler Chrysler, 60 Millionen Salär und darunter steht falsch. Die Botschaft ist, der Herr Wiedeking von Porsche verdient zu Recht seine 112 Millionen, weil im Verlauf seiner 4 Jahre Vorstandstätigkeit der Aktienkurs von Porsche sich vervierfacht oder versechsfacht hat. Und der Herr Schremp verdient seine 60 Millionen nicht, weil er Daimler Chrysler in die Pleite geführt hat, sodass sogar dieser fusionierte Konzern wieder getrennt werden musste. Eine Niete in Nadelstreifen. Die Botschaft zusammengefasst heißt, es wird doch jedem nach seiner Leistung entgolten. Den Arbeitern nach ihrer, den Managern nach ihrer. Nur hat sich mit diesem Possessivpronomen, jedem wird nach seiner Leistung entgolten, ein bisschen der Inhalt der Leistung verschoben. Es wird nämlich beim Manager nicht mehr nachgeschaut, was macht der eigentlich in der Stunde. Das würde man bei einer Stenotypistin tun. Wie viele Seiten tippt sie denn am Tag? Wie viel Korrespondenz erledigt sie denn? Wie viele Kundenrechnungen bringt sie raus? Das ist nicht der Maßstab. Sondern bei den Managern wird der Maßstab der Betriebserfolg ausweislich des eingefahrenen Gewinns oder ausweislich des Aktienkurses. Der Erfolg des Unternehmens, das ist der Leistungsmaßstab, mit dem das Managergehalt gerechtfertigt wird oder eben auch, siehe Schremp, als ungerecht dasteht, wenn nämlich der Betriebserfolg den Bach runtergegangen ist. Und das ist infam. Was Manager aus der Leistung der Arbeiter herausschlagen, denn die sind es, die die Autos bauen. Das gilt als ihre Leistung, die auch noch als Beitrag für die Bedienung der Ausgenutzten herausgestellt wird, weil die auf diese Weise das behalten, was das Einzige ist, um das es wirklich gehen kann, ihren Arbeitsplatz. Mit dieser Lösung, die Arbeiter kriegen ihren Stundenlohn für das, was sie in der Stunde machen. Die Manager kriegen ihre Vergütung für den Unternehmenserfolg, der ihnen zugeschrieben wird. Hat sich ein bisschen das Schimpfen auf die Managergehälter differenziert. Erst waren die Gehälter von Managern obszön hoch. Jetzt sind nur noch die Gehälter von Managern obszön hoch, die nicht den Erfolg des Betriebes bewerkstelligt haben. Umgekehrt, erfolgreiche Manager verdienen jeden Peso. Und wenn er sich auf 112 Millionen, wie bei dem Herrn Wiedeking, summiert. Man braucht also mit diesem Kriterium, wer seinen Betrieb in die Gewinnzone führt und den Gewinn steigert, hat jede Million verdient, schon gar nicht mehr an praktische Maßnahmen zur Begrenzung von Managergehältern denken. Auf das zielt auch die ganze Debatte nicht, sondern sie ist eine einzige Gesinnungspflege für die Opfer des Wachstums. Für die Opfer des Wachstums, von denen die Presse, aber auch die politischen Zuträger, die Staatssekretäre und wer sich um sowas kümmern muss, ermittelt haben. In Deutschland herrscht Aufschwung, aber der gefühlte Aufschwung, so drückt man sich heute aus, der gefühlte Aufschwung im Volk, der ist irgendwie bei Null. Die gute Meinung über den ganzen Kapitalismus, in dem man seine Leistung abliefert, die laboriert an einer Gerechtigkeitslücke. Das ist der Ausgangspunkt dafür gewesen, dass überhaupt eine solche Debatte angestoßen worden ist. Denn das praktische Handwerk des Regierens, das ist anspruchsvoller, als dass einfach bloß die Leute tun, was sie sollen. Einfach nur den praktischen Dienst abliefern, der verlangt wird, das ist zu wenig. Ein bisschen den geistigen Zusammenschluss pflegen, ein lockeres Hallo und wir sind dafür, das möchte man auch haben, weil nur dann die Gewissheit vorherrscht, dass ein solches Volk sich weitere Zumutungen gefallen lässt. Dafür sein, überzeugt sein, sollen sie schon auch. Und das hat auf sehr schlichte, aber brutale Weise die Bundeskanzlerin selber ausgesprochen. Die ist ausgänglich überhaupt nicht für den Mindestlohn zu haben gewesen, auch jetzt nicht, zumindest nicht für einen flächendeckenden, schon gar nicht für die Begrenzung der Managergehälter. Und auf dem Treffen mit zahlreichen Managern hat sie den Brüdern im Stammbuch geschrieben, man muss um jeden Preis die Debatte ernst nehmen, denn nur dann, wenn wir dieses Thema ernst nehmen, kann man sicherstellen, dass uns nicht der Laden um die Ohren fliegt. Da hat sie daran gedacht, dass man mit dieser Debatte, auch wenn aus ihr praktisch gar keine Maßnahmen folgen, das Gerechtigkeitsempfinden der arbeitenden Bevölkerung pflegt, sodass das Dafürsein neue Nahrung bekommt und intakt bleibt. Das ist der, wie ich finde, zynische Inhalt dieser Debatte, dass ein ganzes Volk auf die Ungerechtigkeit der Bezahlung in Deutschland schimpfen darf, und dass das Stattfinden dieser Debatte über die Ungerechtigkeit der Beweis dafür ist, dass die Gerechtigkeit, nach der jeder lechzt, anerkannt ist. Man darf es sagen, man darf auf die Abweichung schimpfen. Also ist dieser Standpunkt, mit dem man sich selber geistig zusammenschließt mit diesem Laden, anerkannt. Dafür wird dieser gigantische Medienwirbel betrieben. Damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich zu der Frage, warum es wirklich so ist, nicht in der ideologischen Debatte, sondern in der Wirklichkeit, dass Arbeiter so wenig und Manager so viel verdienen. Beginnen wir mal mit dem Arbeiter. Die Leute, die auf Lohngerechtigkeit pochen, die haben für ihre Vorstellung einen Anhaltspunkt. Die Vorstellung, dass der Arbeiter für seine Leistung entgolten wird, die er abliefert, hat einen Anknüpfungspunkt im Stundenlohn. Wer in einem deutschen Unternehmen arbeitet, hat in der Regel einen Stundenlohn. Er bekommt für eine Stunde 10 Euro. Für 8 Stunden am Tag also, das rechnen wir leicht aus, 8 mal 10 gleich 80 Euro. Insofern ist der Lohn, weil er eine Multiplikation ist, 8 Stunden, das macht 8 mal 10 Euro gleich 80 Euro. Immer in Ordnung. Diese Multiplikation ist unbestechlich. Und nur wenn die nicht stimmt, ja, dann kann man sich im Gehaltsbüro beschweren und sagen, da wurde nicht richtig gerechnet. Bloß dieser Stundenlohn, diese Art zu rechnen, belegt gar nicht, was die Anhänger der Leistungsgerechtigkeit meinen, dem entnehmen zu können. Denn dass nach Stunden bezahlt wird, heißt überhaupt nicht notwendig dasselbe, wie dass die in den Stunden erbrachte Arbeit bezahlt wird. Dass das nicht so ist, dass die Verknüpfung von Zeit und Geld nicht die in der Zeit geleistete Arbeit entgilt. Dafür will ich ein paar Anhaltspunkte bieten. Es ist gerade umgekehrt, dass die Verknüpfung von Geld und Zeit im Stundenlohn, eine Stunde bringt 10 Euro, den Lohn von ganz vielen wichtigen Positionen trennt. Der trennt den Lohn vom Produkt, das hergestellt wird, von der Leistung, die erbracht wird und von den Lebensnotwendigkeiten eines Menschen, der arbeitet. Fangen wir mit dem ersten an. Eine Stunde bringt 10 Euro, so steht es im Arbeitsvertrag, das ist der Stundenlohn. Eine Stunde bringt 10 Euro, egal, ob der Arbeiter 10 Autos zusammengeschraubt hat oder 100, die sich am Ende des Tages auf dem Fabrikhof zeigen. Das Kapital mag gewachsen sein. Heute sind nicht 10 Autos, sondern 100 produziert worden. Das Kapital mag gewachsen sein, aber das Geld, das der Mann pro Stunde empfängt, ist 10 Euro. Das Produkt geht ihm nichts an, das gehört dem Unternehmer, das ist sein Eigentum. Der arbeitende Mensch ist durch die Verknüpfung seines Geldertrags mit der Zeit, in der er leistet, vom Ergebnis seiner Arbeit vollständig getrennt. Das mag wachsen oder nicht. Der Mensch, der einen Stundenlohn bekommt, 10 Euro für eine Stunde, der ist auch von der Leistung getrennt, die er bringt. Wer einen Stundenlohn bekommt, der wird ja nicht für seine Anwesenheit bezahlt, sondern für ein Pensum, das der Unternehmer definiert, der ihm einen Stundenlohn zahlt. 10 Euro für die Stunde in unserem Beispiel. Leistung zu steigern ist in jedem Betrieb üblich, durch verschiedenste Weisen. In der schlichten Form dadurch, dass man die Arbeit intensiviert. Man sagt einfach, mach schneller, kehr mehr als 10 Quadratmeter, leg mehr als einen Quadratmeter Fliesen pro Stunde. Wie auch immer, die Leistung zu steigern ist bei einem festgelegten Geldquantum pro Zeiteinheit dasselbe wie eine nachträgliche Lohnsenkung. Man hat nämlich für das Geld, das man pro Zeit bekommt, mehr leisten müssen als gestern. Und dass das in allen deutschen Betrieben Usus ist, die Praxis ist, das sieht man an der gewerkschaftlichen Begründung für Lohnforderungen. Die treten, wenn sie schon einmal Lohn fordern, was ja nicht so oft vorkommt, an, unter anderem mit der Begründung, sie fordern mehr Lohn als Ausgleich für die gelaufene Produktivitätssteigerung. Damit geben sie zu, dass über das Jahr der freie Gebrauch des Arbeiters in einem Unternehmen die Leistung gesteigert hat. Wem das jetzt alles noch so normal vorkommt, ja, der hat nur in dem Sinne recht, so wird es gemacht. Aber es ist eine Spezialität der Sphäre der Arbeit. Denkt euch mal dasselbe Verfahren analog in einem Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer auf dem Automarkt. Das Analogon dazu wäre, man legt 1000 Euro für einen Gebrauchtwagen auf den Tresen des Händlers und hinterher entscheidet man sich, ob man den Mercedes dafür nimmt oder den Golf. Gerade so verfährt der Stundenlohn. Du legst dem Arbeiter 10 Euro auf den Tisch für eine Stunde Arbeit und hinterher entscheidest du, ob er 10 Quadratmeter Fliesen legt oder einen. Der Lohn trennt drittens den Arbeiter vom Bedarf. Denn wenn das Geldquantum im Stundenlohn an die Zeiteinheit geknüpft ist, dann ist die Arbeitszeit, die der Arbeiter arbeitet, durch das Unternehmen beliebig stückelbar. Du kannst den Arbeiter 8 Stunden am Tag ausnutzen oder nur 4. Mit 4 Stunden fällt der Lohn eben auf die Hälfte. Das ist heute üblich, dass Leute Teilzeit arbeiten oder nur Jobs haben, die schon gleich nicht mehr darauf berechnet sind, dass der Mann eine 40-Stunden-Woche fährt. Geld an Zeit zu knüpfen, an Stunden, macht den Lohn beliebig stückelbar, sodass das Kapital wirklich nur die Stunden und ihre Leistung kauft, die sich für den Gewinn rentieren. Umgekehrt aber, die Lebensnotwendigkeiten eines Arbeiters sind überhaupt nicht beliebig stückelbar. Die Miete, die Ausgaben für Essen und Kleidung, die halbieren sich nicht, nur deswegen, weil der Unternehmer sagt, ich kann dich nur 4 statt 8 Stunden gebrauchen. Also sieht man daran, nicht der Bedarf des Menschen bestimmt den Lohn, sondern umgekehrt, der vom Kapital freihändig verfügte Lohn entscheidet, was aus dem Bedarf überhaupt wird. Also ist unter dem Strich gesehen die Regel, die im Stundenlohn zur Anwendung kommt, Geld für Zeit zu bezahlen, für den Arbeiter überhaupt kein taugliches Mittel. Es trennt ihn vom Produkt, das er herstellt, es trennt ihn von der Leistung, die er verausgabt, und es trennt ihn von seinen Lebensnotwendigkeiten. Weil er nicht für den Arbeiter taugt, der Stundenlohn. Deswegen taugt er so gut für das Unternehmen selber. Unternehmen sind ständig darauf bedacht, in der Konkurrenz mit ihresgleichen am Markt die Stückkost ihres Produkts zu senken, damit sie mit einer Absenkung ihres Marktpreises Marktanteile auf sich ziehen und Konkurrenten ausstechen, aber eben ohne auf Gewinn zu verzichten. Der Marktpreis, der abgesenkt wird, ist ja zu beziehen auf einen abgesenkten Kostpreis, sodass die Gewinnspanne wenigstens gleich bleibt. Für eine solche Strategie ist es passend, dass der Lohn pro Stunde möglichst niedrig angesetzt wird und die Stückzahl pro Stunde, die Leistung, die man aus ihr herauszieht, möglichst hoch gefahren werden kann. Dann sinkt die Stückkost und damit wächst der Gewinn. Und die eingekaufte Verfügung mit dem Stundenlohn über das, was der Arbeiter in der Stunde tut, die gibt jedem Unternehmen dazu die Handhabe. Und weil das maßgebliche Interesse ist, kommt so ein Stundenlohn eben auch ganz anders in die Welt, als sich das die Fans der Gerechtigkeit vorstellen. Es gibt überhaupt keinen Weg, wie man aus 60 Minuten einer Arbeitsleistung einen Eurobetrag wissenschaftlich quasi herleiten könnte. Schaut euch mal an, was einer macht, der bei Nokia Handys zusammensetzt. Was tut der eine Stunde lang? Gibt es irgendeinen Weg vom Zusammenfügen der Platinen und Gehäuse? Dies auf eine Stunde ausgedehnt. Gibt es irgendeinen wissenschaftlichen Weg mit Hilfe der Physik oder der Chemie, aus diesem Tun die 8,90 Euro oder 12,50 Euro herzuleiten, die dafür gezahlt werden? Das sind Größen, die stehen überhaupt nicht in einem wissenschaftlich objektiven Zusammenhang. Die werden in einen Zusammenhang gestellt, nämlich durch eine Kalkulation des Unternehmens. Da wird der Lohn als abhängige Variable des Gewinns kalkuliert, den er hergeben muss. Ein Unternehmen, das einen Markt mit, sagen wir mal, 1 Million Handys pro Monat bestückt, nimmt Maß am Marktpreis, hat seine Investitionskosten und rechnet ein Lohnquantum hoch, das man für diese Millionen Handys auszahlen kann, sodass sich ein schöner Gewinn ergibt. Da hat man ein Lohnquantum bezogen auf ein Produktquantum so kalkuliert, dass die Spanne, die den Gewinn ergibt, erfreulich ausfällt. Dieses Lohnquantum, das aus der Gewinnrechnung geschöpft worden ist, dividiert man nun durch die Anzahl der Stunden, die ein Arbeiter pro Woche arbeitet und pro Tag. Man hat ein Monatslohnquantum hochgerechnet und das dividiert man durch 4 mal 40 Wochenstunden, durch 160. Dann hat man auf diese Weise aus der Gewinnkalkulation eines Unternehmens auf einen Stundenlohn zurückgerechnet, der nie aus der Leistung eines Arbeiters begründet worden ist. Ja, wenn man das gemacht hat, dass man aus einer Gewinnrechnung daraus ein Lohnquantum bestimmt, das durch die Anzahl der Stunden teilt, die ein Arbeiter arbeiten soll, ja, dann hat man einen Stundenlohn. Und wenn man dann umgekehrt den Stundenlohn mit der Stundenzahl multipliziert, ja, dann hat man einen Wochenlohn. Dann hat man die Multiplikation, von der ich ausgegangen bin. 10 Euro mal 40 Stunden. Das ist schon objektiv. Die 40 Stunden sind objektiv, das Mal nehmen auch. Aber die 10 Euro, die haben keine andere Objektivität als die, dass sie aus der Gewinnkalkulation des Unternehmens destilliert worden sind und nicht ein quasi mathematisch berechenbares Äquivalent für eine physikalisch abgelieferte Leistung eines Arbeiters darstellen. Warum also ein Arbeiter so wenig verdient, ist an der Stelle eigentlich beantwortet. Weil die Arbeiter nicht für sich, sondern für den Gewinn eines Unternehmens arbeiten. Deswegen kann ihr Lohn gar nicht niedrig genug und ihre Leistung gar nicht hoch genug sein, weil das den Gewinn fördert. Jetzt zum Managergehalt. Die heißen zwar Managergehalt. Porsche Wiedeking bezieht 112 Millionen. Dass man sich da nicht in der Welt des Arbeitens bewegt, sieht man schon daran, dass man bei denen ihr Salär auf Stunden umrechnen muss, weil sie gar keinen Stundenlohn verdienen. Natürlich kann man das tun. Man kann 112 Millionen von Wiedeking, und die Bild-Zeitung tut es auch, auf Stunden umrechnen und kann großzügig verfahren. Dann sagt man, der Wiedeking ist ein vielbeschäftigter Mann, spricht 3 Sprachen. Der ist sicher 80 Stunden in der Woche unterwegs, mal 52. Ferien gönnt sich so einer ja nicht. Da kommt eine Division mit vielen Nullen raus und dann stehen immer noch als Stundenlohn irgendwo um die 5.000 Euro unterm Strich. Kann man schon machen. Aber man merkt schon daran, dass man ein Managergehalt umrechnen muss auf die Stunde, zeugt schon davon, der verdient keinen Stundenlohn. Da müsste man ja nicht umrechnen, da muss man ja nur auf den Stundenlohnzettel gucken. Für die Gehälter dieser Leute sind ja auch andere Substantive unterwegs. Die heißen Vergütung oder Boni oder Umzugshilfe. Heißen sie wirklich? Kleinfeld hat 1,5 Millionen Umzugshilfe bekommen, als er nach Amerika übergewechselt ist. 112 Millionen von Wiedeking. Ja, das war gerechtfertigt mit dem Argument, der Unternehmenserfolg, das ist sein Erfolg. Und dafür ist es gerechtfertigt. Wieso? Der Mann hat kein einziges Auto gebaut. Und Manager arbeiten auch nicht im eigentlichen Sinn, obwohl, das will ich gerne einräumen, sie viel zu tun haben. Was denn? Zum Beispiel hört man in der Auseinandersetzung zwischen Pirch und Peter Hartz und solchen Führungspersönlichkeiten des Volkswagen-Konzerns Sie müssen Sparprogramme gegen ihre Belegschaft ausdenken, durchsetzen. Damit sie das durchsetzen können, erfährt man von Peter Hartz und anderen, muss man Betriebsräte schmieren. Die haben die Belegschaft hinter sich, die setzen das durch in ihren eigenen Reihen. Diese Betriebsräte zu schmieren, kann ein aufreibendes Gewerbe sein, wenn die Leute so Anspruch sind wie der Herr Volkert. Da muss man auf Lustreisen gehen nach Brasilien. Man muss auch Belegschaftsversammlungen besuchen und mit Standortverlegung drohen. Man muss auf Konferenzen gehen, wo man mit anderen Konzernlenkern über Fusionen redet, welche verweigert oder beschließt. Das ist Anstrengung, unbenommen. Und ich glaube sofort, dass sich hinter diesem Epithet Managerkrankheit was Wirkliches verbirgt. Wer so seinen Werkeltag zubringt, auf Lustreisen und Konferenzen und abends an der Hotelbar immer noch über die Chemie zwischen den Konzernen nachdenkt und das Klima pflegt, das geht spurlos an keinem Menschen vorbei. Das ist Anstrengung, aber nicht Arbeit, sondern Kommando über fremde Arbeit, um aus dieser Arbeit einen Gewinn auszupressen. Um den Unterschied etwas deutlicher zu machen, habe ich gegriffen zu einem alten Standardwerk, kann man ja heute nicht mehr sagen, zu einem Werk der politischen Ökonomie, das ich als Fundgrube durchaus empfehlen kann. Karl Marx hat schon vor über 150 Jahren im dritten Band des Kapitals über Fragen nicht nur nachgedacht, sondern beantwortet, die heute die öffentliche Debatte ausmachen. Auch Karl Marx hat nachgedacht über die Frage, wie ist es eigentlich mit dem Unternehmerlohn und dem Managergehalt? Da hat er zwei ganz interessante Anmerkungen zu dem Thema aufgeschrieben. Die erste, wenn ich das richtig notiert habe, steht auf Seite 393. Jetzt gucken wir mal auf Seite 393. Tatsächlich, da steht eine. Der Mann hat sich gefragt, woher kommt das eigentlich, dass Kapitalisten ein Geld verdienen, das Unternehmerlohn heißt? Man weiß doch im Deutschen, es gibt Unternehmer und die, wie der Name schon sagt, unternehmen was. Und es gibt Arbeiter, die, wie der Name schon sagt, arbeiten was. Da spricht schon die Wahl der Substantive dafür, dass das zwei verschiedene Welten sind. Aber jetzt gibt es einen Unternehmerlohn. Das legt ja dann wohl doch wieder nahe, dass der Unternehmer arbeitet und dafür Lohn bekommt oder Gehalt. Dazu die erste Anmerkung von Marx. Aber Repräsentant des fungierenden Kapitals sein ist keine Sinekure wie die Repräsentation des zinstragenden Kapitals. Die Exploitation der produktiven Arbeit kostet Anstrengung, ob er sie selbst verrichte oder in seinem Namen von anderen verrichten lasse. Im Gegensatz zum Zins stellt sich ihm also sein Unternehmergewinn dar, als unabhängig vom Kapitaleigentum, vielmehr als Resultat seiner Funktionen als Nichteigentümer, als Arbeiter, hat er jetzt gesperrt gedruckt. Es entwickelt sich da notwendig in seinem Hirnkasten die Vorstellung, dass sein Unternehmergewinn weit entfernt irgendeinen Gegensatz zur Lohnarbeit zu bilden, vielmehr selbst Arbeitslohn ist. Ich übersetze das mal frei, damit es nicht so antiquiert klingt. Der sagt, dass Kapitalisten, stellt euch so einen kleinen und mittelständischen vor, oder in großen Unternehmen, Aktiengesellschaften, haben ja Kapitalisten bezahlte Funktionäre, Manager. Die behandeln wir mal im Moment als dasselbe. Dass so ein Unternehmer, ein Kapitalist, der einen mittelständischen Schlosserbetrieb sein eigen nennt, auf den Trichter kommt, er bezieht Unternehmerlohn, kommt aus einem Vergleich mit Geldbesitzern, mit Vermögenden, die so viel Vermögen haben, dass sie es nur auf die Bank legen müssen, sodass ihnen monatlich, jährlich ein Geldertrag, ein Zins zufließt. Das zinstragende Kapital, sagt er, die Einkunft der Geldvermögenden, kommt ganz ohne ihre Tätigkeit zustande. Die tun wirklich nichts. Sie legen ihr Geld auf eine Bank und dort verrichtet es, wenn man den Bankern glauben darf, aber das soll man ja in diesen schweren Zeiten nicht mehr, dort arbeitet es. Also ein zinstragender Kapitalist tut nichts. Der Unternehmer, der eine Schlosserei sein eigen nennt, der tut etwas. Er passt auf, dass die Arbeiter pünktlich um 8 antreten. Er ist vielleicht noch selber unterwegs in der Buchhaltung und passt auf, dass da korrekt abgerechnet wird. Dass er eine Tätigkeit verrichtet, wird am Unternehmer, der ein produktives Unternehmen führt, als Besonderheit festgehalten, weil er sich vergleicht mit Geldvermögenden, die ganz ohne Tätigkeit zu einem Geldertrag kommen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, darüber, über diesen Vergleich, wird auf eine Tätigkeit des Unternehmers geschlossen, aber auf eine Weise, dass der Inhalt der Tätigkeit gar nicht mehr richtig, sondern falsch gewürdigt wird. Es macht nämlich einen großen Unterschied, worin diese Tätigkeit besteht. Und da sagt der Marx, soll man Folgendes auseinanderhalten. Die Arbeit des Exploitierens und die exploitierte Arbeit sind nicht dasselbe. Der will sagen, exploitieren ist wieder so ein Fremdwort. Andere auszubeuten, sie zu drangsalieren, ihnen zu sagen, wie schnell sie zu arbeiten haben, unter welchen Bedingungen. Das ist die Arbeit des Abpressens von Arbeit anderer. Ist nicht dasselbe wie die Arbeit liefern, die das verkäufliche Produkt hervorbringt, aus dem sich Gewinn machen lässt. Das eine ist Arbeiten und das andere ist das Kommando über die Arbeitenden zu führen. Und als hätte er den Braten gerochen, geht es dann noch weiter auf Seite 396. Als hätte er den Braten gerochen, macht er eine Anmerkung zum Aufsichtslohn. Er war nämlich schon zu seiner Zeit mit Leuten konfrontiert, die gesagt haben, das gehört doch eigentlich zu jeder arbeitsteilig verfahrenden Produktion hinzu, dass es einen Organisator gibt, der die Teilarbeiten kombiniert und zusammenführt, so wie ein Orchester einen Dirigenten hat. Dazu sagt er, die Arbeit der Oberaufsicht und Leistung entspringt notwendig überall, wo der unmittelbare Produktionsprozess die Gestalt eines gesellschaftlich kombinierten Prozesses hat und nicht als vereinzelte Arbeit der selbstständigen Produzenten auftritt. Sie ist aber doppelter Natur. Einerseits in allen Arbeiten, worin viele Individuen kooperieren, stellt sich notwendig der Zusammenhang und die Einheit des Prozesses in einem kommandierenden Willen dar. Das ist so wie mit dem Direktor eines Orchesters. Andererseits entspringt diese Arbeit der Oberaufsicht notwendig in allen Produktionsweisen, die auf dem Gegensatz zwischen dem Arbeiter als dem Produzenten und dem Eigentümer der Produktionsmitteln beruhen. Je größer dieser Gegensatz, desto größer die Rolle, die diese Arbeit der Oberaufsicht spielt. Sie erreicht daher ihr Maximum im Sklavensystem. Da meint er, wenn man immer größer werdende Ländereien mit Sklaven bestückt, die da zum Beispiel Korn anpflanzen, ja, dann braucht man immer mehr Aufseher, die aufpassen, dass sie nicht abhauen, sondern arbeiten. Was er also sagen will, ist, in einer Produktion, die arbeitsteilig verfährt, ja, da gibt es sehr wohl auch als einen Beitrag zu dieser nützlichen Arbeit die Funktion, die Arbeiten aufeinander zu beziehen, weil sich die Teilarbeiten zu einer Arbeit ergänzen, also zum Beispiel zu koordinieren, welche Schritte hintereinander in welchen Zeitspannen oder in welchen Takten erfolgen, sodass immer für das Zusammenmontieren eines Automobils alle notwendigen Teilaggregate wie Getriebe, Kardanwelle und so fort verfügbar sind. Das ist das eine, aber das ist nicht das, um das es bei Managern geht. Die führen ein Kommando über die Arbeit, das den Arbeitern Bedingungen aufnötigt, die einen Gegensatz zu ihnen darstellen, also ihnen die Pinkelpause streicht oder das Weihnachtsgeld oder ihnen eine 30-Stunden-Woche wie bei VW aufnötigt, obwohl sie von dem dann verdienten Geld nicht leben können. So, diese Tätigkeit des Managers, die gleichwohl eine Tätigkeit ist, die möchte ich jetzt zusammengefasst so gewürdigt wissen. Das ist das Kommando über die Arbeit anderer, das dafür sorgt, dass die Arbeit der Kommandierten für den Gewinn etwas Taugliches hergibt. Was dieses Kommando über die Arbeit anderer für den Betrieb wirklich zustande bringt, und das hängt in letzter Instanz nicht nur an dieser Arbeit, an dem, was die Arbeiter da täglich in der Fabrik leisten, sondern das hängt in letzter Instanz an einem Vergleich, der sich auf dem Markt abspielt. Die Arbeiter bei VW oder Daimler, die mögen durch das Management verbilligt worden sein, die Leistung mag gesteigert worden sein, sodass mehr Autos vielleicht auch zu einem günstigeren Kostpreis hergestellt wurden. Ob deren Verkauf jetzt für den Unternehmer einen Gewinn einspielt am Markt oder nicht, das hängt entscheidend an der Frage, ob ein anderer Autokonzern, wie Toyota etwa, genau dasselbe Programm abgespult hat oder das vielleicht noch drastischer, sodass zweimal dieselbe gute Tat in einem Unternehmen sich wechselseitig auslöschen, sodass der Absatz von VW trotz allen Fortschritts beim Lohnsenken und Leistungssteigern nicht recht zum Zug kommt, weil andere dasselbe oder vom selben mehr machen. Jetzt fassen wir mal das zusammen, um zu bestimmen, wovon der Erfolg eines Managers abhängt. Der Erfolg des Managers, ist jetzt meine Auffassung, hängt an drei Sachen. Erstens an der relativen Größe des Kapitals, das er kommandiert. Wie groß und wuchtig ein Unternehmen ist, wie viel Investitionen es locker machen kann in neue produktive Methoden. Das entscheidet über seine Konkurrenzfähigkeit. Aber diese relative Größe des Kapitals ist nichts anderes als die aufgehäufte Arbeit aus der Vergangenheit. Wie viel die Arbeiter bereits in der Vergangenheit an Gewinnen haben produzieren können, sodass das reinvestiert wurde in ein wachsendes Unternehmen. Zweitens hängt der Managererfolg daran, wie viel Leistung und zu welchem günstigen Preis er auf dieser Grundlage aktuell aus der Belegschaft herausschlägt. Lassen die sich zu zwei unbezahlten Stunden Mehrarbeit anhalten oder nicht? Verzichten sie auf das Weihnachtsgeld oder nicht? Und drittens hängt der Erfolg des Managers am Zufall des Marktvergleichs. Haben alle anderen oder ein anderer dasselbe gemacht, wird der Erfolg schon in Frage gestellt. Haben sie dasselbe besser gemacht, wird der Erfolg zunichte gemacht. Zusammengefasst, der Erfolg des Managers gründet auf zweimal fremde Arbeit plus einmal Glück in der Konkurrenz. Sodass sich fragt, warum verdienen die Brüder so viel und die Arbeiter so wenig? Der Arbeiter so wenig, das war bereits beantwortet, weil er nicht für sich, sondern den Gewinn arbeitet. Und der Gewinn fährt umso besser, je niedriger der Lohn und je höher die Leistung. Und die Leistung des Managers ist das Kommando über diese fremde Arbeit, um sie als Gewinnquelle zum Sprudeln zu bringen, um die Eigentümer zu bereichern. Und dafür lässt der Eigentümer den Manager sogar ein Stück am Kapitalerfolg partizipieren. Ein Manager, der dafür tätig ist, dass der Umsatz eines Unternehmens von 4 auf 5 Milliarden steigt, der kriegt glatt 10 Millionen oder 50 Millionen als Bonus hinterhergeworfen. Ja, das wär's. Es ist bekannt, dass alles zur Diskussion gestellt ist und Ergänzungen, Kritiken, Nachfragen willkommen sind.
Ich hätte gerne eine spezielle Antwort an mein Kind ausführlich. Und zwar muss ich eigentlich in den Diskussionen immer wieder darauf respondieren, also warum der Akademiker mehr verdient als der Arbeiter oder was auch immer. Das ist eben längere Ausbildung und so weiter. Und bei den Unternehmen, also auch bei kleineren Unternehmen, ist es immer selten, dass wir auch wieder eine Verantwortung haben und mehr Risiko tragen. Das Risiko, denke ich, fällt doch unmittelbar auf. Der Lohnarbeiter, der riskiert permanent seine Existenz. Also, dass er zum Hartz-IV-Empfänger wird. Und das hat er gar nicht in der Hand. Das sieht man jetzt bei Nokia in Bochum, die arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und dann beschließt das Unternehmen, es macht was anders und dann ist die Existenz von diesem Menschen fort.
Mach mal ein bisschen kleineres Unternehmen.
Also, aber das ist jetzt für das Risiko des Arbeiters, dass er von Entlassung bedroht ist, völlig egal, wie groß das Unternehmen ist. Das hat er bei einem kleinen Unternehmen ganz genauso. Wenn der Unternehmer keinen Gewinn mehr macht oder wenn er meint, dass er woanders mit billigeren Tschechen, Polen, Rumänen oder so mehr Gewinn macht, ist der Arbeiter seinen Job los und damit seine Existenzgrundlage. Das ist sein Risiko. Der Unternehmer hat das Risiko, dass er, weil er ja in der Konkurrenz zu anderen Unternehmen steht, wenn die nicht in seinem Sinn verläuft, sein Vermögen verliert. Jetzt, wenn ich die beiden Sachen gegeneinander abwäge und mich frage, was ist für einen Menschen schlimmer, seine Existenz zu verlieren oder sein Vermögen zu verlieren? Und wenn es denn wirklich so wäre, der Mensch würde dafür bezahlt, wie viel er riskiert, müsste man doch sagen, dann müsste man den Arbeiter viel besser bezahlen, weil er gar kein Vermögen hat, was er riskiert und von dem er immer noch genug auf der Seite hat, das ihm seine Existenz garantiert, wenn es mit dem Geschäft nicht geklappt hat. Also es ist doch absurd zu sagen, der Unternehmer verdient zu Recht mehr als der Arbeiter, weil er ein größeres Risiko hätte. Er hat ein größeres Risiko plus insofern, als derjenige, der mehr Geld hat, halt auch mehr verlieren kann. Aber doch nicht ein größeres Risiko für seinen Lebensunterhalt.
Naja, er hat jetzt erst einmal auch das Risiko, dass wenn der Laden nicht mehr läuft, er dann auch nichts mehr verdient.
Naja, aber das, was dem Unternehmer noch bleibt, wenn er nichts mehr verdient, das ist immer noch viel mehr als das, was dem Arbeiter bleibt, wenn er nichts mehr verdient.
Und selbst wenn er nichts mehr hat, gibt es ja vielleicht auch noch den Fall, dass ein ganz kleiner gibt, der sein ganzes Geld da reinsteckt, dann ist das dasselbe Risiko.
Genau. Also, Verantwortung würde ich ja nochmal. Also wenn jetzt der.
Nee, jetzt aber erstmal, das waren zwei Punkte, Verantwortung und Risiko. Gut, dann jetzt will ich bloß erstmal wissen, ist das Risiko zu deiner Zufriedenheit abgehakt?
Also es ist jetzt stark an die Verantwortung geknüpft, weil wenn der nämlich ein Risiko eingeht, trägt er immer die Verantwortung. Das sagen wir mal, lass es 15 Angestellte sein, 15 Arbeitnehmer.
Und das Risiko?
Jetzt noch wieder zu der Verantwortung gehören. Dann hat er praktisch, also angenommen, der, lass es ein Arzt sein. Ach, passt ja. Lass es ein Arzt sein und der hat 15 Angestellte. Und der Arzt sagt, kein Bock mehr, dann sind die 15 Angestellte arbeitslos. Wenn der Angestellte sagt, kein Bock mehr, dann ist er arbeitslos. Oder kein Bock mehr, was auch immer. Natürlich ist er abhängig von dem, was der Arzt eigentlich weiterführt. Aber das ist immer das Argument, dass er heißt, er hat für 15 Leute, er trägt für 15 Leute die Verantwortung.
Ja, aber es ist.
Und wenn er irgendeinen Mist macht oder irgendwie falsch kalkuliert oder sowas, dann geht es zulasten von 15.
Aber was heißt die Verantwortung dran? Ich meine, er zahlt ja dann nicht weiter. Wenn er aufhört.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Die Verantwortung, das ist doch für mich einfach nur ein hohles Wort, weil Das würde ja heißen, wenn er wirklich Verantwortung hätte, dann müsste er, wenn er dann seinen Betrieb zumacht, dann weiterhin dafür sorgen, dass die Arbeiter ihr Auskommen haben. Das macht er ja nicht. Also auch wenn er selber nichts mehr hat, das ist ja dann wurscht.
Das ist sowas Moralisches, dass er dann nicht mehr schlafen kann, wenn er das schlechte Gewissen hat, dass er jetzt 15 Leute auf die Straße gesetzt hat. Oder nicht.
Das ist sowas.
Ja, das geht dann aber so eine Moral. Das, aber ich denke, das muss man davon unterscheiden, wie es jetzt materiell hinausschaut. Das müsste ihn ja gar nicht kümmern. Und die meisten kümmern das auch nicht. Aber es gibt vielleicht doch solche Leute.
Ich meine, die Rede von der Verantwortung. Der Unternehmer trägt eine Verantwortung, die bestimmt den Zweck des Unternehmertums von vornherein völlig verkehrt. Das tut nämlich so, als wäre der Zweck des Unternehmertums, eigentumslose Menschen in Lohn und Brot zu bringen. Das ist aber gar nicht der Zweck des Unternehmertums, sondern der Zweck von dem ist, eine gewisse Summe vorne reinzustecken und zu schauen, dass aus der möglichst viel rauskommt. Wenn er dazu einen Menschen brauchen kann, dann nimmt er ihn, bezahlt ihn möglichst schlecht, denn je weniger Lohn die Leute kriegen, desto mehr bleibt hinten hängen. Und wenn es dafür sich aber nicht rentiert für seine Geldvermehrung, dann nimmt er ihn nicht. Das ist genau der Inhalt, der hinter Verantwortung steckt. Er benutzt die Eigentumslosigkeit anderer Menschen dazu, um sie zu einem Dienst an seinem Vermögen zu nötigen. Die stehen auf der Straße, haben kein Geld, haben im besten Fall den Hartz-IV-Satz. Der Unternehmer sagt, du könntest für mich arbeiten zu diesem und jenem Lohn. Wenn du mehr willst, lohnt es sich für mich nicht. Wenn du damit einverstanden bist, dann lohnt es sich für mich, dann nehme ich dich. Und zwar genauso lang, wie es sich für mich lohnt. Also diese tatsächliche Tätigkeit des Unternehmens mit fremder Arbeit, die man entsprechend schlecht zahlt, weil es ja um den Gewinn geht, das eigene Vermögen zu vermehren, das nennt man Verantwortung und macht das wiederum zum Grund, warum der mehr verdienen müsste. Dabei ist es doch genau umgekehrt. Der kriegt doch nicht deswegen mehr, weil er da so einen menschenfreundlichen Dienst verüben würde. Der Menschenfreundlichkeit der Maßstab dürfte man ihm dafür ja auch nichts geben, für diesen Dienst. Sondern es ist doch genau umgekehrt, weil der eine Vermögen hat, und der andere eigentumslos ist. Deswegen kann der eine hergehen und den anderen dazu erpressen, dass der sich für ihn nützlich machen muss. Und das wird völlig auf den Kopf gestellt, wenn man sagt, dass der eine viel hat und der andere wenig. Das wäre das Resultat dessen, dass der eine Verantwortung übernehmen würde und der andere nicht. Naja, wenn du keine Kohle hast, kannst du keinen anderen einstellen, damit er für dich arbeitet. Dann hast du keine Verantwortung übernommen, dann kriegst du kein Geld. Also das ist doch eine Beschönigung der sehr unschönen Sache, die sich wirklich in Wirklichkeit genau umgekehrt verhält.
Ich finde, es ist auch ein bisschen eine Ausrede mit dieser Verantwortung. Wenn es wirklich so eine schweinsgefährliche Sache wäre, also so eine fremde Geschichte mit der Verantwortung über mich übernehmen, dann ist er, wenn er mich da tippt, würde er sagen, dann lasse ich lieber die Finger davon, weil das ist mir echt nicht dran. So viel Verantwortung, das mache ich nicht. Aber so
ticken ja
die Unternehmer gar nicht,
das
ist ja gerade umgekehrt.
Ich würde sehr den vorherigen Beitrag nochmal unterstützen. In zwei Punkten. Die Kategorie Verantwortung. Was bedeutet sowas? Wenn du da vorne an der Ecke über ein Stoppschild fährst und ein Polizist, du fährst ein anderes Auto an und ein Polizist tritt hinzu und sagt, wer war da verantwortlich? Dann merkst du, was die Stunde geschlagen hat. Verantwortung bedeutet, dass man einer übergeordneten Instanz gegenüber, der man unterworfen ist, Verpflichtungen hat. Man muss sich an Regeln halten. Wenn man sich an die Regeln nicht hält, kann man bestraft werden. Kinder sind gegenüber ihren Eltern verantwortlich. Wenn die nicht gemacht haben, was ihnen aufgetragen wurde, dann drohen Sanktionen. Verantwortung unterstellt. Ich bin einer Instanz unterworfen, der ich Pflichten gegenüber zur Erbringung habe. Und wenn ich das nicht tue, dann gibt es Strafen. Unternehmen berufen sich gern auf sowas, dass sie sagen, ich habe Verantwortung für 1000 Arbeitsplätze. Das Unwahre der Kategorie siehst du daran. Die würden nie vor irgendeinem Kadi gezerrt, wenn sie ihre 1000 Mann kündigen, macht so eben Nokia. Die würden auch nie einen Prozess gewärtigen müssen oder gar einen verlieren, wenn ein Arbeiter sagt, ich brauche das Geld, wie kommt der Mann dazu, mich rauszuwerfen? Ich denke, es ist seine Verantwortung. Es ist kein Verbrechen, einen Menschen zu kündigen. Auch bei uns nicht. Der Unternehmer, der also sagt, ich trage Verantwortung für 1000 Arbeitsplätze, fingiert ein Verhältnis, das es gar nicht gibt bei ihm. Er ist gar nicht ein Untergebener, Unterworfener an einem Prinzip, das er einhalten muss bei Strafe von Sanktionen. Er ist gar nicht ein Unterworfener, der sich um 1000 Arbeitsplätze mühen muss und wenn er es nicht tut oder verfehlt, bestraft würde. Das ist gar nicht wahr. Dass er 1000 Arbeitsplätze in seinem Betrieb hat, kommt ganz darüber zustande, dass er das viele Geld hat, ein Unternehmen zu gründen, 1000 Angestellte zu benutzen, die Autos oder Handys bauen, um daraus Gewinne zu machen. In Wirklichkeit ist also sein Zugriff auf 1000 Arbeitsplätze rein eine Frage seiner Geldmacht. Nur deswegen hat er 1000 Leute, weil er die Macht hat, die einzukaufen, weil die Geld brauchen, aber keines haben. Er hat Geld, kann andere für sich arbeiten lassen. Diese Macht, die er über die Leute hat, die drückt er quasi in Umkehrung des wirklichen Verhältnisses so aus, dass nicht die Leute ihm dienen, sondern er den Leuten Dienst verpflichtet sei. Ich trage Verantwortung für 1000 Arbeitsplätze. Das habe ich aus dem ersten Beitrag rausgehört, dass das die erste Verkehrung ist. Das ist Unsinn. Kein Arbeiter kann seinen Betrieb je verklagen, wenn er sagt, aus Betriebsnotwendigkeiten fliegst du raus. Das ist das Recht jeden Eigentümers. Der hat keine Pflicht gegenüber dem Arbeiter, ihn zu beschäftigen. Und das Zweite ist, es ist ein Versuch gewesen, jetzt in deinem Beitrag, ja, ob sich nicht doch irgendein Gesichtspunkt finden lässt, aus dem sich begründen ließe, warum ein Unternehmer so viele Millionen im Monat oder im Jahr einsackt und warum ein Arbeiter vergleichsweise wenig verdient. Es ist der Versuch, findet sich nicht doch irgendein Gesichtspunkt, dass ich das rechtfertigen kann? Dazu habe ich was gesagt, aber der wirkliche Grund, ja, der wirkliche Grund, warum ein Unternehmer einen Betriebsgewinn einfährt, der der seine ist und ein Unternehmer mit dem Lohn zufrieden sein muss, den er im Vertrag zugestanden bekommt. Der wirkliche Grund dafür ist das Eigentum. Dem Unternehmer gehört der Laden. Er ist der Eigentümer der Geldsumme, die er investiert hat in Häuser, in Maschinen und in Lohnarbeiter. Und weil er der Eigentümer der ganzen Affäre ist, gehört ihm auch das Ergebnis. Das Eigentum ist der Grund für seine Bereicherung und nicht irgendeine fiktive Verpflichtung gegenüber einer großen Zahl von Menschen, sodass daraus gerechtfertigt würde, ein Geld, das in Wirklichkeit bloß aus der Macht des Eigentums kommt, die bei ihm so schlagkräftig in einer großen Geldsumme versammelt war. Du musst es auch nicht einmal vor einem Finanzamt begründen, ob du deine 10 Millionen am Jahresende verdient hast, weil du 1000 Leuten Arbeit gibst. Du musst es überhaupt niemandem begründen, weil die Begründung das Eigentum ist. Fallen tut so ein Argument, bestenfalls auf einer Betriebsversammlung, wo man nicht den wahren Grund des Geldsegens, sondern Rechtfertigungsgründe präsentiert, die den Opfern der Affäre schmecken. Aber sonst muss kein Mensch, der eine Fabrik besitzt, je rechtfertigen, auch nicht vor einem Finanzamt, wie er zu 100 Millionen Überschuss am Jahresende kommt. Das ist sein Eigentum. eine Leistung. Sein Eigentum ist es. Es gehört ihm. Du kannst auch als Unternehmer das ganze Jahr auf Mallorca leben und lässt den Laden von irgendeinem bezahlten Funktionär erledigen. Weil es dein Eigentum ist, gehört dir der Ertrag. Der Funktionär kriegt seinen Lohn. Der kann auch gut sein.
Deswegen finde ich auch immer ein schönes Beispiel für die ganzen Diskussionen, wo es um Leistungsgerechtigkeit geht, den Grundeigentümer. Hm? Der Grundeigentümer, dem gehört ein Stück Boden. Und dafür kassiert er Geld. Was tut er? Er schaut in seine Kontoauszüge, ob das Geld gekommen ist. Der kriegt sein Geld dafür, dass ihm was gehört, was andere brauchen. Und weil es beim Grundeigentümer im Unterschied zum industriellen Unternehmer völlig ohne den Umweg des andere dafür arbeiten lassens geht, ist bei dem auch am augenfälligsten, dass ich das Geld, was die Unternehmer beziehen, nichts anderes als ihrem Eigentum verdankt. Da würde er mir jetzt wirklich sehr schwer fallen, auf irgendeine Leistung zu verfallen, die rechtfertigt, dass er dieses Geld bezieht.
Erst recht bei den Vermögenden, die der Marx in seinem Vergleich zitiert, die Zinstragenden, die Gloria von Turn und Taxis, die Millionen, die er im Jahr verdient, sind die Frucht eines Vermögens, das sie irgendwo angelegt hat. Tun tut sie nichts. Dafür jedenfalls nicht. Erwerben tut sie sehr viel Geld. Durch Geld, das sie hat. Eigentum heckt mehr Eigentum. Das ist bei Paris Hilton auch so und jetzt kann man die ganze Prominenz durchmachen.
Sowas wie natürlich keine Grenze, aber wenn man sich jetzt vorstellt, die Löhne sinken aufgrund der wunderbaren Managerleistungen immer weiter. Und jetzt ist aber schon ein Punkt erreicht, der heißt, offensichtlich langt der Lohn nicht für den Menschen oder seine Familie wenigstens, das eine Lohn eine Familie erreicht. Gibt sowas wie, also sowas wie eine Untergrenze, möchte ich jetzt immer sagen, aber ich weiß natürlich selber, es gibt keine, aber sowas wie also ich meine, das muss sich doch für einen Staat sozusagen das Problem stellen, wenn die Leute so verarmen, dass sie da überhaupt nicht mehr leben können, aber er will auch keine Zusatzleistungen zahlen, also sowas wie eine totale Proletarisierung der Leute. Das kann doch, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, das kann keiner wollen, aber sind da die Kosten sozusagen einer solchen Proletarisierung nicht andererseits so groß, dass, also geht dieser Lohnsenkungsprozess da also einfach hemmungslos weiter sozusagen? Oder gibt es da irgendwelche gegenläufigen Momente, wo man sagen kann, dass da gibt es jetzt zumindest eine momentane auf der jeweiligen, auf der aktuellen Stufenleiter in der Finanzie oder so.
Man könnte ja auch die Hartz-IV-Sätze senken.
Das würde auch die Zahl der Aufstocker absenken. Wäre ja eine Alternative oder eine zweite Maßnahme.
Ich denke mal, wenn es einen Gegenpol dazu gibt, dann ist das eine ordnungspolitische Überlegung, dass man sagt, wie weit man das senken will und ob man dann ein ordnungspolitisches Problem bekommt, das man lieber nicht haben will. Also das würde ich als Pol dagegen sehen, und der ist jetzt nicht absolut in irgendeiner Höhe definiert natürlich, sondern halt, wann sich die Leute wehren dagegen.
Das von dir vorgeschlagene, in Anführungszeichen, ja, gibt es ja in der öffentlichen Debatte. Es rührt daher, dass auf der einen Seite das Interesse vorhanden ist, weiter sinkende Löhne als Wachstumsmittel der Wirtschaft zu pflegen. Auf der anderen Seite aber die Staatskasse zu schonen und vor solchen Antragstellern zu wappnen. Daher rühren solche Vorschläge, dass der Hartz-IV-Satz gesenkt werden muss. Die gibt es in der Politik. Und da siehst du, dass diese Logik, der Niedriglohn ist in unserem Interesse, aber die Staatskasse darf nicht belastet werden, auf diese Konsequenz zielt einerseits. Ja? Was du anfragst, gegenläufige Tendenz, von Tendenz will ich da gar nicht reden, sondern es gibt politische Interessen, die einen Grund dafür abgeben können. Und auf das hast du gezielt, ja. Dass man einer Tendenz zum Lohnsenken, die politisch gewünscht ist, doch sowas wie eine untere Grenze einzieht. In diesem Fall eine heftig umstrittene zwischen 4,50 Euro und 9,80 Euro. Aber das ist ein politisches Interesse, das auch nicht den Charakter des Zwingenden an sich hat. Du hast das Wort Proletarisierung benutzt. Ich vermute, ich weiß, was gemeint ist. Lass uns einfach mal so stehen. Aber um ein Beispiel in deine Denkrichtung zu geben. Es gibt Staaten, zum Beispiel die Vereinigten Staaten, ein großes, mächtiges Land. Die verfügen auf ihrem eigenen Territorium über Areale, wie Harlem zum Beispiel. Die sind quasi exterritorial auf ihrem eigenen Boden, das sind Slums. Auch das kennt ein Staat, dass er Leute verhungern, dahin vegetieren lässt, als ein Ordnungsproblem behandelt, in dem Sinn, dass dieser Stadtteil gar nicht mehr von Polizeiwagen durchquert wird, sondern aus der Luft überwacht und beschossen wird, wenn es Not tut. Auch bei uns weiß man, Hartz-IV-Regeln einzuführen, Leute auf ein Einkommen in Anführungszeichen zu setzen, mit dem man nicht leben kann, macht eines erforderlich. Der Abbau des Sozialstaats ist ohne den Aufbau von Polizei nicht gut zu haben. Dass man Webcams braucht auf allen öffentlichen Plätzen, dass alle U-Bahn-Schächte überwacht werden müssen, das wissen die. Woher eigentlich? Doch nicht, weil zwei Ausländer betrunken im Münchner U-Bahn-Tunnel einen Rentner geprügelt haben.
Handeln tun sie es aber immer so, also wie man ja an der ganzen Jugendgewaltdebatte jetzt sieht, behandeln tun sie es immer so, wie wenn es nichts zu tun hätte damit, dass sie die Leute verarmen. Mhm. Sie sagen, denen fehlt die gute Erziehung daheim. Mhm. Denen fehlen die Werte. Also insofern bin ich mir gar nicht so sicher, inwiefern die überhaupt ein Bewusstsein davon haben, dass diese Verwahrlosung und diese Verrohung, die da eintritt, eine Folge ihrer Verarmung ist, die sie mit den Leuten veranstalten. Und zumindest reden tun sie so, als ob ihnen das nicht bewusst wäre, dass es eine Folge ihrer Verarmung ist.
Zumindest lassen sie den Zusammenhang nicht gelten. Dass das die Klientel ist, wo die Kinder verwahrlosen, verhungern, das wissen sie natürlich. Heute steht in der MZ, in Regensburg gibt es 9026 handgezählte Kinder,
irgendwas über die 25.000 Bedarfsgemeinschaften in Regensburg, allein in diesem kleinen Städtchen, Kinder, von denen der Verein, der sich um diese Kinder da kümmert, erzählt, die kommen nicht mehr mit einem Pausenbrot in die Schule, die haben Hunger, die haben auch zu Hause keine warme Mahlzeit zu gewärtigen. Das sind Kinder, die sind auch materiell auf dem Weg der Verwahrlosung. Jetzt muss man sich entscheiden, ob man sagt, kein Wunder, wenn man den Menschen keine Gelegenheit gibt, Geld zu verdienen oder ihnen eines gibt. Oder ob man sagt, wir brauchen eine Kultur des Nicht-Wegschauens. Da hat man sehr die Dimensionen verschoben. Das Zweite sagt Merkel. Die sagt nämlich, das ist eine Pflichtvergessenheit der Eltern, wenn Kinder in der Gosse landen. Es ist ein Unsinn, über das Armutsrisiko Kind in Deutschland zu reden. Weil es nämlich so tut, als würde mit dem dritten Esser ein Risiko in die Welt kommen, mit dem Kind, das nicht in Wirklichkeit im unzureichenden Einkommen der Eltern seine Quelle hätte. Das Kind ist kein Risiko in Sachen Armut. Das Geld der Eltern langt nicht für den Dritten. Das ist also das Risiko oder die Gefahr.
Insofern wollte ich jetzt das nochmal unterstützen, was der Rolf gesagt hat, eine Tendenz oder so etwas Entgegenwirkendes, was sich gleichsam automatisch dann irgendwann geltend macht, weil ein kapitalistisches Land nur ab einem gewissen Level des Lebensstandards der Leute überhaupt funktioniert. Also so ein Automatismus gibt es auf jeden Fall nicht. Denn dort, wo sich jetzt schon eben diese Verwahrlosung geltend macht, beschließt die Politik, das einfach nicht als Folge der materiellen Verarmung zu nehmen, sondern das als Folge von schlechter Erziehung, Migrationshintergrund oder sonst was zu nehmen.
Durchsetzen kann als Kapital in der Konkurrenz. Aber es ist doch eigentlich jetzt entweder Unternehmerlöhne notwendig. Der Beispiel mit Willikin ist ja jetzt auch gerade eher ein kleineres Kapital jetzt im Vergleich zu General Motors, meinetwegen. Oder Toyota war ja jetzt ein kleineres Kapital und würde dann nicht erklären, warum dann die Unternehmerlöhne beim Mittelständler in welcher Höhe die ausfallen. Also das mit dem ersten Teil, oder erklär es nochmal, wie das mit diesem ersten Argument zusammenhängt.
Mache ich. Aber du hast gerade dich gemeldet.
Ja, das ist
das ein, ja.
In dem Zusammenhang. Ja. Ich denke eigentlich viel mehr über diesen mittleren Bereich nach, weil wenn ich mir mal anschaue, wie das so in den Produktionsbetrieben heutzutage abläuft, dann haben wir es ja in vielen Bereichen überhaupt nicht mehr mit einer Kommandowirtschaft zu tun, sondern eigentlich das, was früher derjenige sozusagen bewerkstelligt hat, der dann gesagt hat, wie es läuft und was gemacht werden muss und in welcher Zeit und wie. Das wird ja jetzt delegiert in die Gruppen selber. Also die Arbeiter, sage ich jetzt mal, steuern sich selber in den Teams. Und es gipfelt dann darin, dass so Sätze fallen wie, es ist eigentlich egal, wie ihr es macht, also ihr müsst nur profitabel sein. Also derjenige, der jetzt sozusagen als Kommandeur da noch notwendig ist, also ich würde sagen, das ist in vielen Prozessen einfach schon gar nicht mehr der Fall. Von daher würde ich diesen mittleren Bereich eigentlich überhaupt nicht mehr einsehen, dass das jetzt diese Managerfunktion da begründet. Ich meine, das sieht man ja zum Beispiel auch daran, dass die Steckuhren, die sind ja überall abgeschafft. Und die Leute arbeiten nicht weniger, obwohl sie es vielleicht könnten, sondern sie arbeiten mehr. Also das ist irgendwie eine ganz perfide Entwicklung eigentlich.
Ja, ich sage was dazu, aber zunächst zum Ersten, ja. Ich glaube, dass deine Nachfrage einerseits auf einem Missverständnis beruht. Ich wollte mit meiner Ausführung nicht begründen, wie hoch das Gehalt eines Managers ausfällt. Darüber habe ich mich gar nicht geäußert. Sondern ich habe mich der Gleichung zugewandt, dass gesagt wird, ein Manager, der seinen Betrieb zum Erfolg führt, ein Betrieb, der also Gewinn macht, vielleicht auch steigende Aktienkurse verzeichnet, der hat sein Einkommen verdient. Und ich bin danach der Frage nachgegangen, wie trägt ein Manager eigentlich dazu bei, dass ein Betrieb zum Erfolg kommt und nicht, wie hoch wird sein Gehalt dann sein. Was tut ein Manager, was trägt er bei, damit ein Betrieb zum Erfolg kommt? Und da war meine Aufschlüsselung, was der Manager da in Bewegung setzt, ist ein entsprechend großes Kapital, in dem sich bereits viel vergangene, gewinnbringend angewandte Arbeit aufgehäuft hat, sodass dieses Kapital entsprechend groß und wuchtig in der Konkurrenz ist und etwas vorstellt. Und das Zweite, zu welchen Konditionen er aktuell eine Belegschaft bei VW oder anderswo zur Leistung heranzieht. Und das Dritte, ja, der Marktvergleich erst entscheidet, ob sich das in einen wirklichen Gewinn übersetzen lässt oder ob der nicht streitig gemacht wird dadurch, dass andere dasselbe oder mehr vom selben gemacht haben. Ja? Sowas passiert auf dem Markt in der Automobilbranche und in anderen gegenwärtig täglich. Die Höhe des Gehalts, über die habe ich damit jetzt gar nicht geredet, das beschließt die Eigentümerversammlung. Und beim Wiedeking, wenn du es wissen willst, musst du in der Bildzeitung nachgucken, geht es darauf zurück, dass er bei seiner Einstellung ein vergleichsweise niedriges Gehalt bekommen hat. Niedrig heißt da irgendwo im zweistelligen Büro- und Millionenbereich. Und dass er eine Erfolgsbeteiligung zugestanden bekommen hat, die vom Aktienkurs abhängt. Ich glaube, 0,2% vom Aktienwert Porsches haben sie ihm als Bonus zugesichert. Und der Aktienwert hat sich verzehnfacht. Das ist Wiedekings Gehalt in diesem Jahr, 112 Millionen. Jetzt zu deinem Beitrag. Ja, es ist schon so, wie du sagst, um das an einem Beispiel zu machen. Es gibt zum Beispiel auch Mittelständler, die organisieren ihren Laden als Profit Center. Da gibt es verschiedene Abteilungen, kleine Gruppen von Mitarbeitern, die werden zu einer eigenen, quasi betriebsinternen Gewinn- und Verlustrechnung verdonnert und müssen nachweisen, dass sie mit ihrer Arbeit einen Gewinn erwirtschaften, der zum Gesamtgewinn des Unternehmens beiträgt. Bloß würde ich jetzt eine Schlussfolgerung daraus gar nicht ziehen wollen, dass sich da gewissermaßen die Aufsicht aus dem Betrieb zurückzieht und das in die Teams hinein delegiert, sondern das ist die Weise, wie die Aufsicht wahrgenommen wird. Du musst jetzt deine Profit Center Teams wöchentlich oder monatlich auf einer Besprechung antreten lassen und dann führen sie ihre Soll-Ist-Vergleiche durch. Was hätte der Umsatz pro Woche oder Monat sein müssen, wie hoch hätte der Gewinn ausfallen sollen und wie ist der Ist-Stand. Das ist die Weise, wie man versucht, das, was man in der ersten Form durch die grobe Aufsicht den Leuten oktroyiert, zu einem Eigeninteresse zu machen, dem sie folgen. Aber dem folgen sie nur, weil es ihnen zur Bedingung gemacht ist. Das ist die Weise, wie jetzt die Aufsicht wahrgenommen wird. Davon gibt es, da hast du völlig recht, viele Formen. Es gibt in der Internetbranche den Projektlohn, da wird gar nicht nach Stundenlohn bezahlt, sondern du sagst einem Internet, einem Software-Schmied, du kriegst 50.000 auf die Hand, wenn du in einem Jahr folgendes Programm entwickelt hast. Berechnet ist es so, dass der Verkauf des Programms bei diesem Gehalt oder Honorar für das Unternehmen gewinnbringend ist. Ob der Mann das in 52 Wochen bei den Stunden, die in der Woche möglich sind, hinkriegt oder nicht, das ist ganz seine Anstrengung.
Kann ich aber dazu sagen, dass das eine Art neue Management ist, innerhalb von den Betrieben. Die ändert sich, also wir kennen die ältere Strategie, die gehen nicht direkt an die Arbeit, lassen sich die mit Teams arbeiten, aber direkt nicht. Aber diese ist eine Strategie, die innerhalb von Betrieben Mhm. Und das funktioniert. Mhm. Das ist neu. Mhm. Also das heißt nur Management, eine Art Management. Also die Managers machen das jetzt so. Mhm. Das ist nur eine Veränderung. Das ist das Gleiche. Mhm. Okay. So sehe ich das.
Ja, ich fand das ja in dem Beitrag richtig angesprochen, dass, ja, dass das Bemühen dahin geht, dass das, was den Arbeitnehmern aufgenötigt wird, mhm, ihnen zum Eigeninteresse gemacht werden soll. Profit Center war ein Beispiel dafür, ja.
Okay. Ja, das spart auch in der Überwachungsfunktion.
Der nächste Schritt wäre dann, dass sie die Marktverantwortung dann auch in die Teams bekommen. Das läuft ja zum Teil schon. Ich wollte eigentlich damit nur ausdrücken, dass eigentlich diese Begründung für die Leute, was die da noch machen, sage ich jetzt mal, in der Leitung, der Boden wird ja immer dünner. Irgendwann müssen ja die Menschen, die da arbeiten, sagen, wozu brauchen wir die denn eigentlich noch? Also wenn das so weitergeht, mit dieser auch Verantwortungsübertragung dann in diese Gruppen rein.
Aber das ist jetzt eine sehr heikle Formulierung, die du da wählst. Am Ende sagen die Menschen, wozu brauchen wir sie da noch? Weil in diesem Zitat, ja, unterstellst du gedanklich, ob du das jetzt wolltest oder nicht, kannst du ja entscheiden. In dieser Formulierung unterstellst du, dass die Aufsichtsfunktion ein für die Arbeit nützlicher Beitrag ist. Sodass, wenn der immer weiter zurücktritt, bei den Menschen die Frage aufkommt, braucht es den wirklich? Es gibt aber dieser Aufsichtsfunktion einen falschen Inhalt, den der Marx in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, deutlich unterscheiden wollte von dem wirklich Angebrachten. Es macht einen großen Unterschied, ob die Aufsicht wegen einer Arbeitsteilung in einem Betrieb wirklich ein notwendiger Bestandteil der Arbeit ist, weil es etwas zu koordinieren gibt, oder ob die Aufsicht wegen des Gegensatzes des Betriebs zu den Arbeitnehmern notwendig ist. In dieser zweiten Bestimmung ist der Funktionär oder Manager von mir bestimmt worden. Und deswegen möchte ich den Arbeitern die Frage, ja, wenn das immer weiter zurücktritt, brauchen wir denn den eigentlich noch? Ausreden, denn das unterstellt eine Funktion des Managers, die überhaupt nicht vorliegt, dass er nämlich ein nützlicher Aufsichtsbeitrag zu einem arbeitsteiligen Vorgang ist. Das ist er nicht. Und er nimmt seine Aufsicht auch dann wahr, eben in veränderter Form. Wenn er nicht mehr wie in der alten Fabrikarbeit täglich als Meister Peitsche schwingend durch die Hallen geht. Das muss man ja auch erst einmal machen. Ich weiß nicht, wie viele Manager der mittleren Ebene bei VW zum Beispiel in wöchentlichen Teamsetzungen darüber gebrütet haben, bis die diesen KVP, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess eingeführt haben. Das ist zum Eigeninteresse der Leute gemacht wird, ständig die Verdichtung der Arbeit als betriebliches Vorschlagswesen nach oben weiterzureichen. Wo kann man Zeit sparen bei der Herstellung eines Produkts, vielleicht auch Arbeiter einsparen? Welche Materialien ergeben weniger Ausschuss, also geringere Kosten? Das, also diese Verfahren, das auch noch über Bonuspunkte und Vergütungen zum Interesse der Menschen zu machen, das müssen sich auch Leute als quasi Disziplinierungsinstrument erst einmal ausdenken und im Betrieb verankern und wahrmachen. Das geschieht nicht ohne deren Tat. Das ist deren Leistung, die Managementleistung, meine ich. Vieles davon, ja, nimmt sich natürlich im anfänglichen Kapitalismus, der Manchester-Kapitalismus wird ja immer als Beispiel zitiert für die quasi abstoßende Fratze des Kapitals, ja, nimmt sich im Vergleich zu heute anders aus. Und weißt du, dass der Hauptgrund dafür die Maschinerie selber ist? Wenn ein Arbeiter an einem Band steht, wo ihm der Takt der Arbeit und sein Verhältnis zu Teilarbeitern vor wie nach ihm durch eine Geschwindigkeit des Produktionsinstruments selber vorgegeben ist, ja, dann ist der Mensch, der mit der Peitsche hinter ihm steht und sagt, mach lieber zwei Stück mehr in der Stunde, der ist in dieser Funktion wirklich überflüssig geworden. Aber dann ist ein Stück Aufsichtsfunktion inkorporiert in dem Maschinensystem, das den Arbeitern den vom Betrieb kalkulierten Takt ihres Werkes vorgeht. Und das ist nicht dasselbe, wie zu sagen, die Aufsichtsfunktion ist erloschen. Sie hat eine andere Form angenommen.
Ja.
Ich habe das schon in dem zweiten Sinne auch gemeint.
Ja.
Ne? Also,
okay.
Davon vorgelesen hast, da ist doch eben, also für mich ist da irgendwo so ein ziemlicher, wie soll ich sagen, Widerspruch drin.
Kannst du nochmal sagen, warum du das jetzt so für widersprüchlich hast? Das habe ich nicht verstanden. Also du sagst, du nach der Erklärung von Rolf hast du noch gesagt, ja, du hast es auch so, so in dem marxischen Sinne gemeint, nämlich eben nicht als Führen von Teilarbeiten, sondern als, als Aufsicht über ein, beim Rauspressen, also den Gegenstand von oben und sowas, was du gesagt. Aber trotzdem findest du jetzt noch widersprüchlich. Ich habe den Inhalt von den Widersprüchen verstanden.
Also ich habe das, so gemeint, dass eigentlich, wenn ich mir diese Entwicklung also fortgesetzt weiterdenke, das was da momentan sich so ankündigt, wie die Prozesse gestaltet werden, dann sind eigentlich diejenigen, die diese, sagen wir mal, diese Produkte herstellen, eigentlich von allen Voraussetzungen her in der Lage, auch selber darüber zu entscheiden, wie sie produzieren wollen und wie sie sozusagen dann auch die Profite verteilen wollen. Das habe ich gemeint. Da steckt doch irgendwie eigentlich so ein Kern drin, wo man sagt, also derjenige, der jetzt qua seines Kapitals über uns entscheidet, den braucht es irgendwann doch nicht mehr. Das habe ich so gemeint. Auf die Idee könnte man ja kommen, aber das passiert ja nicht. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Voraussetzungen gehen für mich in so eine Richtung.
Ja, der Gedanke ist dennoch sehr befremdlich, weil ich finde das sehr sympathisch, dass du meinst, es könnten die Menschen in größerer Zahl zu dem Urteil kommen, sie brauchen diese Burschen eigentlich nicht. Nur meine ich, auf dieses Urteil könnten sie aufgrund einer ganz anderen Sachlage kommen. Dass nämlich sie deswegen so schlecht fahren, weil die anderen das Kommando über die Produktion haben. In deinem Urteil aber steckt statt dieses Gegensatzes eine merkwürdige Ergänzungsvorstellung. Du hast nämlich die Formulierung benutzt, und jetzt, wo die Arbeitsprozesse immer mehr in Teams verlagert werden und den Menschen verfügbar werden, sie wissen selber, was sie da tun und machen, brauchen sie die Aufseher immer weniger. Ja, das, bevor der ganze Kapitalismus losging, war ja sowieso schon andersherum. Die Zunfthandwerker haben doch gewusst, wie man Steine zusammenlegt zu einer Mauer. Die Dachdecker wussten doch, wie man einen Dachstuhl konstruiert. Dazu haben sie doch nicht die Zylindermänner gebraucht, die sie hinterher in Manufakturen gesteckt haben. Das ist doch gar nicht wahr, dass der Beitrag der kapitalistischen Eigentümer und ihrer Funktionäre, die den Betrieb organisieren, darin bestanden hätte, einem quasi rohen, ungebildeten Volk erst einmal die handwerklichen Fachbegriffe und Griffe beizubringen, sodass wir heute auf einem Niveau angelangt wären, wo die Handwerkskunst bis zum elementaren, einfachen Handwerksarbeiter im Betrieb vorgedrungen ist. Eher ist der Prozess ganz umgekehrt, dass in dem Maße, wie die Fabrikarbeit mit ihren Rationalisierungen immer neue Maschinen eingesetzt hat, die Arbeiter wirklich zu dem gemacht worden sind, was der Marx Anhängsel der Maschinerie und Muskelkraft und Hirnkraft, bloße Verausgabung von Anstrengung genannt hat. Diese Maschinerie muss man doch erfunden haben, die es ermöglicht, dass VW einen Golf produzieren kann mit 2 Millionen Menschen aus Südanatolien. Die haben keine deutsche Facharbeiterausbildung durchlaufen. Viele sind des Deutschen nicht mächtig, aber die Anstrengung, 8 Stunden am Tag ein Blech vom Stapel zu legen, unter eine Stanze zu schieben. Auf diese elementare Anstrengung ist die Tätigkeit eines Arbeiters durch die Maschinerie in so einem kapitalistischen Laden reduziert worden. Das bringen Leute fertig, die ganz ohne große handwerkliche und wissenschaftliche Ausbildung in so einem Betrieb ausgenutzt werden. Da machst du ja gerade das Umgekehrte. Dass die moderne Fabrikarbeit, die geistigen Potenzen, das, was man an Wissen, Know-how und Fertigkeiten braucht, von den Menschen immer weiter abgetrennt hat. Das existiert inkorporiert in einer Maschinerie und in dem Ingenieurspersonal, das in der Tat das Know-how von der Universität braucht. Denn wenn es klemmt, dann muss ein Ingenieur natürlich die technischen Handwerksgriffe beherrschen, um die Maschinerie wieder in Gang zu setzen. Aber der Arbeiter, der muss das nicht. Der ist wirklich reduziert auf das, was der Marx abstrakte Arbeit genannt hat. Aushalten einer Anstrengung. Und weil es das ist, kann man tatsächlich Nachschub für moderne Hightech-Fabriken in Deutschland aus Anatolien zuführen. Sonst ginge das nicht. Sonst könntest du auch nicht aus dem Stand sagen, Nokia wechselt von Deutschland nach Rumänien. Was weiß ich, wie die Ausbildung in Rumänien ausgesehen hat. Und kaum wechseln sie nach Rumänien, sagt die Tagesschau, Afrika wird ein neuer Standort. Ja, wie die Ausbildung in Kenia aussieht, kann ich mir ungefähr vorstellen.